Herzlich willkommen bei Steilzeit. Das Intro ist jetzt zwar schon gelaufen, heute ist alles ein bisschen andersrum, macht aber nichts.
Wir sind live, das ist die Spannung. Ich wurde vorhin gefragt, ob...
Oh, du hast noch gar nicht gefragt.
Da kommen wir noch dazu. Okay. Live ist immer anders. Live ist immer anders. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Auf dem Weg hierher ist mir ein Ast in die Arme gefallen. Da war ich kurz, ich bin so durchgegangen, was ich so sagen könnte. Dann kam von oben so ein Ast runter und da war ich kurz so. Und dann, danach war alles in Ordnung. Dann habe ich mir das ein gutes Zeichen, so wie ein Vogel ankackt.
Das ist immer sehr, ja.
Man muss dazu sagen, Exkremente sind heute ein Thema, was wir noch ansprechen werden. Fäkalien ist heute ein Thema, haben wir schon im Vorfeld festgestellt. Es tut mir leid, aber es ist so.
Ja, es wird, wir haben heute im Vorgespräch so ein bisschen mal reflektiert, seit wann kennen wir uns überhaupt, was haben wir schon miteinander überlebt.
Überlebt vor allem.
Da spielt tatsächlich eine Schubkarre voller Kuhscheiße eine Rolle. Und wie das zusammenhängt, das werden wir heute noch in ganzer Fülle erfahren.
Und ich glaube damit...
Wir haben noch einen Tagesspruch.
Oh, echt?
Ja,
den habe ich sogar rausgesucht.
Den hast du mir zugeschickt.
Bin doch ein bisschen
deswegen lese ich ihn vor. Ja, ich wollte eigentlich vorhin auch, gefragt, ob ich aufgeregt bin. Letztes Jahr habe ich hier gestanden und mir haben die Beine gewackelt.
Echt? Nichts.
Also jetzt geht's.
Ich habe vorhin noch ganz cool gesagt, ah, ist alles locker.
Ich habe auch den Tipp gekriegt, dass ich einfach nur Christian anschauen soll. Es hilft.
Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Wir haben hier heute Abend sehr, sehr viele, was heißt sehr viel, wir haben schon einige Steilzeit-Alumni heute hier. Für diejenigen, die normalerweise nur zuhören, wenn ihr jemanden erkennt, sprecht sie oder ihn an. Autogramme. Falls euch noch was unter den Nägeln brennt,
holt
was ihr
Autogramme.
Fragen wolltet, holt euch Autogramme.
Holt euch Autogramme.
Oder sonstiges, genau. Was die Menschen anbieten. Genau, der Tagesspruch.
Darfst du
ihn vorlesen, gerne.
Den du rausgesucht hast, mir vorher noch zugeschickt hast und jetzt vergessen hattest. Wenn ich anfange, auf der Bühne wie ein Cowboy, mich auf der Bühne wie ein Cowboy zu fühlen, wenn ich nicht mehr für mich spiele, sondern nur um Erwartungen zu bedienen, Abbruch sofort. Und damit willkommen Judith und Hannah.
Juhu! Juhu! Wie schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Danke.
Sehr gerne. Kleine Flashbacks zum letzten Jahr auch irgendwo auf eine Weise. Naja, wir haben vor einem Jahr hier gesessen und da war irgendwie die Konstellation dann ganz anders. Hier saßen zwei Männer und das Kulturthema ist uns so ein bisschen erhalten geblieben. Das Performance-Thema nicht so sehr, aber vielleicht auch ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir uns heute zwei Menschen eingeladen aus dem Theaterkontext. Und ich freue mich, wenn ihr euch einfach selbst vorstellt, weil ich glaube, ich habe zwar alles aufgeschrieben, so wie man das so macht, aber ich glaube, ihr findet da die besten Worte wahrscheinlich. Wer möchte denn anfangen?
Ich habe die 5, ich fange an. Also das Mikrofon Nummer 5, deshalb. Irgendwie hatte ich gehofft, dass ihr uns vorstellt. Hallo, das sind wir und fertig. Und jetzt kommt der Moment, okay, ich muss mich doch selbst vorstellen. Mein Name ist Hannah Werum. Und jetzt an dem Punkt. Normalerweise handle ich dann kontextabhängig und entweder suche ich das Gespräch und sage, ich bin Sprechkünstlerin, weil dann ist immer so dieser Blick von, was ist das? Und dann kann ich viel erzählen. Und manchmal sage ich dann, ich bin Sprecherzieherin. Und dann kommen oft keine Fragen, weil Leute dann denken, ich bin Logopädin, was ich nicht bin. Das erkläre ich dann irgendwann später. Und manchmal sage ich auch, ich bin Kulturpädagogin, weil ich auch so ein Projekt mache. Also vielleicht bin ich irgendwie sowas wie Tausendsasser oder so, wie man das auch immer sagt.
Finde ich gut, das adaptiere ich für mich in Zukunft. Okay.
Ja, ich bin Judith und bin... Deine Mutter,
ja.
Vielleicht auch das nochmal in dem Kontext. Und ich mache Theater und mache das schon sehr lange, glaube ich. Also seit Schulzeit eigentlich. Und habe irgendwann mal eine theaterpädagogische Zusatzausbildung gemacht, arbeite sonst im Kindergarten, aber mache gern viel Theater.
Wir haben vorab schon festgestellt, sowohl im Theaterkontext als auch im pädagogischen Kontext hängen wir irgendwie zusammen. Du bist wann gekommen in meinen Kindergarten?
Also ich bin im April gekommen, ich weiß es nämlich noch genau. Ich war vorher noch in Südfrankreich im Urlaub und bin dann in der Mitte ungefähr vom April gekommen und du bist im Sommer in die Schule dann gegangen. Also ich habe aber auch noch das Foto der Schulanfänger in dem Jahr.
Echt?
Ja, ich musste es aus meiner Fotokiste rauskramen, aber Schön. Das existiert genau. Bestimmt noch.
In Königstetten im Kindergarten.
In Königstetten, genau. Ja.
Genau, und daher kenne ich dich natürlich. Und wir haben vorhin kurz überlegt und ich habe heute vorhin auch meine Mutter angerufen, um nochmal nachzufragen. Die konnte mir leider überhaupt nicht weiterhelfen. welche Theaterstücke mit Judith ich mir denn mal irgendwie angeguckt habe oder wo ich irgendwie so latent involviert war. Freunde, drei Freunde, heißt es drei Freunde?
Die drei Freunde von Helma Heine.
Genau, Helma Heine, genau. Da hast du...
den Johnny Mauser gespielt.
Johnny Mauser, das ist das Schwein, oder? Nein.
Nee, es war die Maus.
Ja, gibt ja auch
ich habe auch mal wow. Einen Tag vom Janosch gehabt, da habe ich mal das Schwein gespielt.
Vielleicht habe ich auch das gesehen, genau. Und dann hatte ich noch irgendwie einen Regenbogenfisch in Erinnerung, aber das haben wir nicht mit dir gesehen, sondern das gab es wohl mal im Kindergarten, aber da hört dann auch meine Erinnerung auf. Genau. So viel zu meiner Connection und wir kennen uns, ja, ich weiß auch nicht so genau, von der Schule, glaube ich.
Wahrscheinlich haben wir uns in der Grundschule schon gesehen. Irgendwie.
Hast du in Königstetten auf der Schule?
Ja. Wir kommen da eigentlich her. Ach so. Da hättet ihr das mal im Fragebogen abgefragt.
Okay. Also wir haben ja. Die Zeit in Königstetten gewohnt. Also,
ja, genau. Und ich glaube, wesentlich präsenter warst du mir dann auch, obwohl wir auch oft alle hier auf der Kantschule waren. Mhm.
Dürfte nicht mehr sagen,
Kunstpause. Beste
Schule. Ja. Hätte schneller sprechen müssen. habe ich dich mehr auf dem Schirm gehabt, als du dann 2017 als Förderstipendiatin ausgezeichnet wurdest. Und ich glaube, zeitungstechnisch dann waren wir dann auch irgendwie ein bisschen verbandelt. Und
ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber wir kannten uns schon vorher. Also ich glaube, über Chor und so Sachen dann auch.
Genau. Also, aber deine Theatersachen, die hatte ich nie so krass auf dem Schirm. Du bist nämlich auch weggegangen. Du hast nicht hier deinen Theaterkram gemacht. Du hast deine Ausbildung in Stuttgart begonnen, ja. Absolviert, richtig?
Es gibt da so ein paar Umwege. Also ich bin von der besten Schule der Welt abgegangen mit meinem Abitur und habe gesagt, ich werde Schauspielerin. Und dann bin ich losgezogen und wurde keine Schauspielerin, sondern habe dann irgendwie zwischendurch in Wien eine Theaterpädagogik-Ausbildung gemacht. Also auch da ist schon irgendwie dieses, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also ich wusste irgendwie, was ich da tue und das war mir bekannt. Und das war dann so der erste Weg. Und dann bin ich nach Stuttgart gekommen, eher zufällig. Dachte, ich probiere das mal aus. Es gibt auch diesen komischen Studiengang dort, der Sprechkunst und Sprecherziehung heißt. Und dann haben die mich genommen. Und das war sehr, sehr schön dann. Also ja, und dann war ich in Stuttgart.
Was macht man denn als Sprechkünstlerin? Jetzt hast du die Chance, ein für alle Mal zu erklären, dass auch andere Leute bei Smalltalk auf Partys sagen können, ich werde Sprechkünstlerin zum Beispiel, als Anregung.
Naja, dann hätte ich ja kein Thema mehr zum Smalltalken.
Okay. Was sind denn die Inhalte, was
du da machst? Also der Running Gag in meiner Familie ist, dass ich bei allem Möglichen sage, ja, das habe ich auch studiert, zum Beispiel auf einem Patsyball knien. Und dann könnte man erstmal denken, so, oh, was zur Hölle, war doch gar keine Zirkusschule oder vielleicht, also was hat die da gemacht, ja, wo gehen unsere Steuergelder da auch für drauf, dass die Hanna 4 Jahre auf dem Patsyball gekniet hat. Aber das ist zum Beispiel was, Atem und Stimme als Einheit und mit dem Patsyball hat es folgendes auf sich, dass man dann eben in dem Knien sehr stark hier diese Mittelkörpermuskulatur, die Chormuskulatur anspannen muss und dann ja die Stütze. Wer aus dem Gesang kommt, kennt diese Stütze. Darum geht es. Deshalb habe ich auf dem Patsyball gekniet zum Beispiel. Das habe ich gelernt. Ja, und dann schon dieses klassische Bühnenhandwerk auch. Wie stehe ich auf einer Bühne? Wie werde ich gehört? Wie werde ich ohne Mikrofon auch gehört? Und auch so klassische Sachen, Phonetik, Artikulation, auch da musste ich durch. Ja, genau, aber die Sprechkunst ist dann alles, was man irgendwie mit Sprechen machen kann. Es ist ein sehr freies, sehr fantasievolles Feld, also da vielleicht auch dieser Absprung vom Schauspiel, wobei es inzwischen auch da ja ganz viel Freiheiten gibt, aber dann eben dieses zum Beispiel mit Texten einfach künstlerisch umgehen. In jeder Art. Mhm.
Daran erinnere ich mich noch gut. Du warst nämlich vor einer Weile mal bei Kunstraum und hast das sehr eindrücklich präsentiert, was man da so macht. Vielleicht direkt an dich die Frage, weil es mir jetzt doch direkt eingefallen ist. Du bist gelernte Erzieherin.
Ja, also kann man.
Wie war das für dich als ja, als Mutter einfach so zu sehen, was deine Tochter so in ihrem Studium so für Inhalte macht. War das was, wo du gesagt hast, ja, passt so, oder was ist das für ein Quatsch?
Ja, sei. Also es war schon fast, dass ich sie beneidet habe darum, weil ich es tatsächlich einen total tollen Studiengang finde und ich ja auch Texte und Sprache liebe insofern. Und dieses mit 8 Leuten in einem Jahrgang zu studieren ist natürlich, also ich habe Sozialpädagogik studiert und das war auch in Darmstadt an der FH auch eine relativ kleine Hochschule, wir sind in einer alten Schule untergebracht gewesen, aber es gab trotzdem 100 pro Jahrgang, ja, und dann dieses Einzelfachstudium und all diese Dinge, also ich fand es immer spannend, wenn wir miteinander gesprochen haben und Hannah erzählt hat. Insofern habe ich auch geglaubt, da hat sie jetzt ihrs gefunden. Einfach. Ja.
Take it away. Es ist immer so schön, diese Rollenverteilung in diesem Podcast. Man merkt, wer...
Du musst mir das aktiv wegnehmen, Christian.
Nee, das kann ich nicht.
Roll ich das mag ich weiter.
Nicht. Nee, man hört gerne zu. Und das finde ich auch mal als Beteiligter ganz gut.
Das ist eine unterschwer-subversive Kritik jetzt.
Auch als des Zuhörens, oder?
Ich bin der Typ, der immer zurückrudert. Das habe ich mir jetzt schon ein paar Mal sagen lassen. Ich denke immer viel nach und dann da komme ich irgendwie auf Themen.
Ich habe gerade überlegt, ja. Das sagst du oft.
Ja, ich habe gerade überlegt. Achso, ich dachte, du wolltest mir jetzt gerade das Wort wegnehmen. ich habe da mal kurz was überlegt. auf die Frage, wie wir uns kennen, weil wir sind jetzt direkt in den Job reingesprungen. Es ist erstmal schön, weil wenn du sagst, es ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, was du da machst, weil die Leute damit nichts anfangen können. Jetzt haben wir ein wunderbares Publikum, die wissen jetzt auf einmal, oder die wissen jetzt 100%, was Sprechkunst ist. Ja. Tragt es in die Welt, dass vielleicht am Ende ein paar mehr Leute dann auch im Studiengang sind. Wir haben uns kennengelernt, also im Vorgang oder
ja. Da musste ich jetzt kurz unterbrechen. Glaub, es dürfen einfach nicht mehr wie 8.
Ja. Ach so. Ja gut, das haben Unis so an sich. Die müssen nur ein bisschen überzeugt werden.
Naja, und ihr merkt schon, ich habe viele Worte verloren, aber wisst ihr wirklich, was Sprechkunst ist? Nein. Also das ist auch irgendwie eine Werbemaßnahme, ja, dass alle Leute immer kommen, wenn sie jetzt Sprechkunst irgendwo lesen oder Sprechkunst-Performance, dass sie denken, ah, was könnte das sein? Und dann geht ihr da alle fleißig hin.
Aber ich finde, man hört, dass du hast eine sehr gute Artikulation. Du sagst kaum und M, so wie ich die ganze Zeit. Oder verschluckst irgendwelche T am Ende. Rüdiger Schmidt wäre entsetzt über mich. Aber genau,
das ist schon. Ja, ich könnte jetzt grüßen an die Leute, die das wahrscheinlich nicht so ganz unterschreiben, die sagen, ja, Hanna, du musst auch mal noch mal ein bisschen, ne? Also. Aber gut.
Du bist ein bisschen mehr Profi als wir. Vielleicht, also wir lernen vielleicht noch was. Weil,
auf jeden Fall, wir lernen immer was.
Ich habe mittlerweile, ich habe ja das große Vergnügen, dass ich das alles schneiden darf. Das heißt, ich rede erstmal, wir reden mit den Leuten, dann hören wir uns das nochmal an und währenddessen. Schaue ich, dass es irgendwie ein bisschen gut anhörbar ist. Ich habe mittlerweile das Talent entwickelt, dass ich unsere jeweiligen M und Ös an der Soundkurve erkennen kann. Das macht einiges einfacher. Und aber vielleicht lernen wir heute noch so ein paar Tricks, wenn wir tatsächlich Profis hier sitzen haben. Worauf ich hinaus wollte. Im Vorfeld auf dem Podcast, weil wir haben es ja dieses Jahr mal so gemacht, dass wir direkt von Anfang an verkündet haben, wer hier auf der Bühne sitzt. Das hat letztes Jahr nämlich so semi-funktioniert, weil am Ende, glaube ich, Yannick groß in die Welt rausposaunt hat, dass er bei Steilzeit dabei ist. Da haben wir gesagt, okay, dann sagen wir das direkt am Anfang. Wir haben auch unser Versprechen gehalten. Wir haben hier zwei Leute sitzen, die sich kennen. Das war bei Yannick und Uwe nämlich nicht gegeben, die haben die ganze Show dann alleine gemacht. Und
ich glaube, das ist ja auch das Risiko.
Ja, aber wir haben zumindest den Vorteil, dass die beiden sich hier nicht kennenlernen. Das heißt, sie erzählen ihre Standardgeschichten und das ist dann auch so ein...
Was ist hier für ein Vorteil? Nein.
Aber wir erzählen sie gut, immerhin. Also.
Ich mag das nicht mit Publikum. Ja. Die geben wieder Worte.
Du, Christian, ich wäre auch gern in deine Küche gekommen.
Ja, das
Das ist wirklich die Sache mit der Live-Geschichte. Ich habe vorhin kurz mit Ingo gesprochen, der hier auch sitzt. Und der ist, glaube ich, ganz froh, dass er da sitzt. Weil das ist schon was anderes, glaube ich, im bei uns, also bei dir in der Küche zu sitzen oder hier oben. Anyway, du wolltest eigentlich was zur Sprechkunst fragen, glaube ich.
Nee, das hatte ich, glaube ich, schon abgehakt.
Achso, nee, darf ich da wieder was fragen?
Ich habe auch mal überlegt, wann ich das letzte Mal in Aktion gesehen habe. Das war, glaube ich, bei einem Opel-Geburtstag in der Rotunde. Und du hast quasi so die Außenperspektive, jemand, die den Adam beobachtet, wie er quasi da jetzt seine ersten Schritte geht und dann sehr stolz davon erzählt. Und es war sehr eindrücklich. Es war vor allem auch eindrücklich, weil ich glaube, viele im Raum auch nicht wirklich was damit anfangen konnten. Aber es war schön.
Ich habe es sehr genossen. Ich damals auch, ja. Arme Holz, deutscher Sommerwald.
Genau.
Das ist das Gedicht.
Aber du hast es sehr schön überspielt, diese Ungewissheit. Aber das ist... deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir es heute hier in der Festung machen und nicht in der Rotunde. Und auch, aber auch mein Küchentisch wäre, glaube ich, ganz nett gewesen. Aber ich bin trotzdem froh, dass ihr da seid, weil wir jetzt auch so in den Vorgesprächen auch, glaube ich, doch entdeckt haben, dass wir sehr häufig irgendwie unsere Wege sich gekreuzt haben. Also unser aller Wege. Gestern hat mein Vater mir noch ganz stolz ein altes Klassenfoto entgegengehalten, wo Judith mit drauf gewesen ist. Also man kennt sich lange. Ihr seid, auch wenn da irgendwo mal Königstetten mit drin gewesen seid, kommt ihr aus der Siedlung?
Genau, also ich bin tatsächlich aus der Siedlung, also ein Siedlermädchen. Und wir sind zusammen in die Grundschule gegangen.
Der beste Stadtbezirk.
Ach so. Damit ist die A-Siedlung gemeint.
Die A-Siedlung, die Friedrich-Ebert-Siedlung, ja. Okay. Und ich glaube, allein durch diese Verbindung... Oder auch weil meine Schwester mit Hanna gut befreundet ist und ihr dann auch, oder du dann häufig auch mal bei uns gewesen sitzt, sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen.
Ich möchte jetzt nochmal die Kuhscheiße-Geschichte hören, bitte.
Die ist ein großartiges Highlight. Die,
dann hat das ein Thema Fäkalien.
Moment, das ist noch sehr, sehr
viel. Kurz, um den Ruf der Sitzung zu retten, ja.
Also das ist vielleicht so die Zuschauenden-Interaktion. Wenn euch das Gespräch irgendwann mal denkt, okay, da muss jetzt so ein bisschen, da muss jetzt eine Schubkarre voll Kuhscheiße rein, dann einfach mal laut schreien. Dann packen wir das irgendwie noch rein und wir gucken, wie wir den Übergang reinkriegen. Das ist dann unsere Aufgabe für heute.
Okay. Do it. Wer von euch erzählt die? Du.
Achso, war das schon der Schrei?
Achso, okay.
Also das Schrei, ja.
Ja, ich habe schon geschrien. Ich habe das Wort schon gesagt.
Ja, dann.
Ja, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann das war, aber es ist schon ziemlich lange her und es war die schönste Zeit des Jahres. So viel kann ich verraten. Der Christian war mit mir auf Freizeit in Holland mit der evangelischen Jugend. Alzey.
Alzey. Genau. Alzey ist ganz wichtig dabei.
Durften nur wenige Hessen mitfahren. Und einer davon war der Christian. Und es war ein großartiges Freizeitprogramm. Und an einem Abend, und das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, haben wir Wetten, dass gespielt. Und jetzt darfst du weiter
erzählen. Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es überhaupt zustande gekommen ist, dass wir mitgefahren sind. Also ich bin mit meinem besten Kumpel überhaupt, mit dem wir irgendwie die halbe Kindheit verbracht haben, sind wir dann auf einmal auf so ein Kennenlerntreffen nach Alzey gefahren und haben dann die anderen Mitfahrenden kennengelernt. Ich glaube, wir zwei waren auch die absolut Altersschnitt, weil wir haben den Altersschnitt ganz schön nach unten gesetzt.
Ihr wart noch sehr jung.
Wir waren sehr, sehr jung, sind immer früh ins Bett gegangen. Und dann ging es irgendwann... Ja, nach Holland. Und das war so ein Ferienhof mitten auf dem Land. Ich glaube, die größte Erhebung war irgendwie so ein Müllkippe-mäßig, also so ähnlich wie hier, so größte Erhebung, Kreis Groß-Gerau ist eine
Müllkippe. Es war recht günstig, muss man sagen. Es war nicht am Meer.
Es war nicht am Meer, aber es hatte unsere Wetten-das-Wette unheimlich befeuert. Es gab immer dann so kleine Spielchen oder dann auch so Workshop-Programm. Und einmal war es dann so, dass wir die jeweiligen Zimmer die Aufgabe bekommen haben, zwei Wetten zu verwirklichen. Und wir hatten eine, das war ein Mülltonnenballett, was wir aufführen sollten, aufproben, planen und dann schön vorführen vor der ganzen Mannschaft. Da war dann kurzzeitig mal die Überlegung, weil wir glaubten, wir hatten die Biotonne irgendwie mit eingeplant und dann haben wir sie lieber wieder raussortiert. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung. die Tonnen irgendwie durch die Gegend schieben, dann sind wir aus den Tonnen aufgetaucht. Also es, im Rückblick war es wunderbar und sehr koordiniert und
künstlerisch
wertvoll.
Wenn es nicht so abseits der Zivilisation gewesen wäre, die Karriere dort starten können.
Und, und die zweite, also wir können es nochmal machen, also nächstes Jahr Bel Air Mülltonnenballett, ihr seht mich. Ich brauche noch ein paar Leute. Da kann man mal klatschen. Ich nehme aber nur Papiertonnen, die stinken nicht so.
Besser ist.
Und die zweite Wette, ich glaube, die wurde auch einfach nur gestellt, um nicht in Erwartung, dass sie erfüllt wird und einfach nur, um so die Leute ein bisschen vor Hürden zu stellen. Und das war, wir sollen eine Schubkarre voll Kuhscheiße organisieren. Und jetzt sind wir da so ein Grüppchen, glaube ich, von 5, 6 Leuten gewesen und sehr ambitioniert und wollten natürlich das ganze Ding gewinnen. Ich weiß noch gar nicht mal, ob es überhaupt was zu gewinnen gab.
Naja, Ruhm und Ehre auf jeden Fall.
Ruhm und Ehre und
und ein bestimmt Gottes Segen aus, weil er von der evangelischen Jugend.
Der, ja, der wirkt bis heute.
Du, als Katholik durftest du da mitfahren, oder? Also ich meine...
Das ist katholisch.
Ich habe nur die Konsequenz daraus gezogen und bin vor ein paar Jahren ausgetreten. Kuhscheiße. Das ist auch eine schöne Überleitung. Katholizismus, Kuhscheiße. Lass das wirken. Wir haben uns dann erstmal eine Schubkarre organisiert bei diesem Feriendorf und haben da auch irgendwie versucht, mit Händen und Füßen überhaupt erstmal denen weiß zu machen, was wir vorhaben. Dann haben sie uns widerwillig so ein bisschen eine Schubkarre entgegengerollt und uns direkt ein paar Mülltüten noch in die Hand gedrückt, damit wir das ganze Ding auslegen. Und dann sind wir da so ein bisschen übers Land gezogen und haben geschaut, also es war viele Felder, zwischendrin mal ein Hof gewesen und haben auch immer mal die Nase ein bisschen hochgereckt und geguckt, okay, wo stinkt's am meisten, wo können tatsächlich auch Tiere sein, bis wir dann einen Hof gefunden haben. Und haben auch währenddessen die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir denn jetzt die Leute dazu überzeugt, dass sie uns Kuhscheiße kriegen? Oder wie erklären wir denen das überhaupt? Haben wir uns da irgendwelche englischen Phrasen dann noch irgendwie zusammen gedichtet? So hier, wir sind we are a few cowboys and we want some bullshit oder sowas.
Passt wieder zum Zitat mit dem Cowboy.
Ja, und dann haben wir einen Hof gefunden, haben dann die Hofbesitzerin, die glücklicherweise auch Deutsch gesprochen hat, haben ihr das erklärt mit großer Überzeugung. Sie hat es auch nicht hinterfragt und hat dann ihren Sohn gerufen, der dann mit uns in den Kuhstall gegangen ist und uns diese Schubkarre mal vollgeschippt hat. Und wir sind dann voller Stolz, diese Schubkarre, die Hauptstraße wieder runter Richtung Dorf und haben dann in die überraschten Gesichter von einigen Betreuerinnen geblickt. Und dann war erstmal die Frage, okay, die Auflösung von dieser ganzen Wetten-das-Geschichte ist am Abend, es war irgendwie Vormittag und dann haben wir halt auf diesem Hof irgendwo diesen Karren stehen gelassen und haben dann voller Stolz, nachdem wir unser Ballett aufgeführt haben, dann die Schubkarre vorgerollt. Ich glaube, wir haben auch gewonnen.
Wie hast du dich so dabei sein, also. Hast du dich so dabei gedacht?
Ehrlich gesagt erinnere ich mich kaum noch an dieses.
Aber es ist geschehen, ja.
Okay. Ja, ja, ja.
Ich habe mich auch erst heute wieder dran erinnert.
Also ich erinnere mich an den ersten Abend und die entsetzten Blicke der Teilnehmer. Wir haben da nämlich Holzschuhe angehabt und haben Rudi Carrell, wann wird's mal wieder richtig Sommer, dazu eine Choreografie gezeigt, der Günther und ich. Und ich glaube, die Teilnehmer hatten wirklich Sorge, dass das die nächsten 14 Tage so weitergeht. Aber so war es nicht.
Es kommt wieder, ja.
Also ja. Eure Geschichte geht auch schon way back sozusagen.
Ja. Das Schöne ist ja noch, wie wir die Schubkarre ja wieder zurückbringen.
Entsorgen. Das habe ich nämlich noch in Erinnerung,
dann dass war
das
die, problematisch war. Die große Überlegung, wohin denn mit dem ganzen Mist? Und an diesem Feriendorf angeschlossen war so ein kleines Waldstück, in dem Paintball gespielt worden ist. Und dann sind wir halt mal in dem Wald verschwunden und haben uns irgend so eine Stellung rausgesucht und haben...
Das Dünger.
Ja, das ist eine große Überraschung für diejenigen, die sich da mal... Weil das war Profi-Paintball. Das waren die Leute, die sich auch irgendwie hinter das Gebüsch schmeißen. Also es war...
Gut gelöst. Gut gelöst,
gut Christian. Gelöst.
Gute Lösung.
Aber effektiv. Effektiv ist immer wichtig dabei. Der Gedanke zählt.
Schöner Scheiß Exkurs. Vielen Dank dafür. Ich habe eine Frage, die mir jetzt die ganze Zeit schon unter der Zunge sitzt. Wir haben ja gerade eben schon über deine Ausbildung gesprochen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil wir das nämlich auch bei vergangenen Podcasts manchmal vergessen haben zu fragen, wie bist du denn eigentlich zum Theater gekommen? Also bei dir ist klar, das wurde dir gut vorgelebt. Aber ich habe mich das bei dir gefragt und in meiner Erinnerung bist du auch immer, also ich weiß, da ist dieses Erzieherin-Ding gewesen, also ich habe diese Kindergarten-Connection, aber in meiner Erinnerung bist du immer eher Schauspielerin.
Ich fand es so schön, dass ihr gesagt habt, Theatermacherin. Das hat mir gut gefallen, weil das so umfassend ist. Aber ich finde auch wichtig, dass dieser pädagogische Kontext ja da auch eine wichtige Rolle spielt. Also bei mir kann jeder mitspielen oder jede mitspielen. Das finde ich immer auch wichtig, weil mir das wichtig ist. Und also ich fand es schon als Kind toll. Also ich erinnere mich an eine Szene, wir waren bei meiner Großmutter, mein Großvater war schon verstorben, in Hamburg zu Gast und dann kam immer die ganze Hamburger Verwandtschaft, weil die uns dann ja auch mal sehen wollten. Und dann habe ich es geliebt, einfach immer aus dem Schlafzimmer herauszukommen, immer in einer neuen Verkleidung, mich irgendwie zu präsentieren und den ja tatsächlich garantierten Applaus dieser Verwandten auch entgegenzunehmen. Also insofern, das sind Erinnerungen, die ich noch habe. Und habe dann in der Schule auch immer gern Theater gehabt, hatte die Tragik, dass ich ja in der Schule war, in der man nur in der Oberstufe in die Theater AG konnte, die war denen vorbehalten. Dann hatte ich einen tollen Deutschlehrer, der hat gesagt, ich mach das, dass du da schon in der 10. Klasse reinkommst irgendwie. So, dann hatte der aber weder Zivildienst noch Wehrdienst geleistet und zu der Zeit musste der den dann damals doch noch nachholen und ist wieder von der Schule verschwunden und damit war meine Theater AG Karriere auch schon wieder vorbei und dann bin ich auf die beste Schule der Welt ja gekommen, so, und da gab es keine Theater AG. Ganz toll, weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, Theater AG gibt es doch an jeder Schule und wahrscheinlich an jeder Schule erst in der Oberstufe, aber es war nicht so, also insofern musste ich noch ein bisschen warten und dann gab es halt diese Gruppe in der Kirchengemeinde, die Theater für Kinder machen wollte oder überhaupt eine Veranstaltung für Kinder. Und so fing das mit dem Kindertheater an. Ich habe aber auch vorher schon mal bei der Spiel- und Theaterwerkstatt in Frankfurt dann mal so einen Theaterworkshop oder sowas gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Und da bin ich später, als die Kinder dann älter waren, auch hin und habe dort diese theaterpädagogische Fortbildung quasi, also so, das war so eine, ja, über 2 Jahre ging das immer so ein Baukastengeschichte war das. Ja.
Finde ich super spannend, dass es so Parallelen zu dir gibt. Ich habe gelesen von dir, dass du dich als Kind auch super gern verkleidet hast und dass du in den Kleiderschrank gegangen bist, habe ich in einem Artikel gelesen über dich und dass du es auch total unfair fandest, dass man erst in der 8. Klasse in die Theater AG konnte an der Kantschule. Finde ich irgendwie schön, dass sich das so doppelt. Gerade eben war ich nämlich kurz verwirrt und dachte so, habe ich das über Judith gelesen oder habe ich es über Hannah gelesen? Aber das war ein Artikel über dich. Habt ihr jemals schon zusammen auf der Bühne gestanden? Habe ich mich auch die ganze Zeit schon überlegt.
Ja, also weil ich jetzt gerade eben dran gedacht habe mit Kindskop, weiß ich, dass ich als Kind auch einmal mitgespielt habe.
Kindskop ist die Theatergruppe, die du gegründet hast, ne?
Da hast du auch so eine Gruppe
auf der Bühne. Da habe ich beim anderen Stück mitgespielt.
Ach so, weil das ist meine erste Bühnenerinnerung und ich hatte jetzt eben gedacht, ja, okay, das bitte, na gut, dann nicht.
Susanne war das, die.
Meine Mutter ist auf der Bühne auch austauschbar, die Rolle. Dann muss ich jetzt überlegen, was ich noch. Also, wir haben ja schon, wir haben irgendwie bei Familienfeiern oder so, da haben wir dann zusammen Klamauk gemacht oder da war dann, ich weiß, bei der Hochzeit von meinem Cousin, da war dann sehr klar, okay, da passieren viele steife Reden und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir nochmal irgendwie so eine Nummer und verkleiden uns als die schrecklichen Trauzeuginnen, die nicht zugelassen wurden, in rosa Tüllröckchen und machen alle schlimmen Sachen, die nicht stattgefunden haben, das kitschige Feuerwerk und so irgendwie so eine Nummer haben wir dann
gemacht. Ja, ja, genau.
Aber haben wir das so richtig offiziell angekündigt?
Ich glaube, Theater tatsächlich noch nicht.
Wir haben viel zusammengearbeitet, was Theater angeht. Also zum Beispiel habe ich den einen Workshop für euch gegeben. Ne, Rudi, du weißt noch, ja. Das war nämlich eine szenische Lesung. Und das war jetzt auch erst letztes Jahr.
Vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren.
So. Genau, also das ist jetzt Königstädter Hofkonzerte und wir machen ja eigentlich fast jedes Jahr irgendwas und haben in dem Jahr uns überlegt, wir machen was, was nicht ganz so aufwendig ist oder wo kleine Gruppen unabhängig voneinander proben können. Und dann war die Idee, es auch wieder an verschiedenen Orten, in verschiedenen Höfen oder Gärten in Königstetten stattfinden zu lassen. Und da konnte jeder sich überlegen, zu dem Thema Sommergezwitscher. Naja, du natürlich nicht. Der Rudi hat da mit mir zusammen gespielt quasi. Aber er sagt immer, du überlegst dir was und ich mach's mit. Und das sind ja mir natürlich die Liebsten, ja.
Ist aber auf eine andere Weise auch irgendwie eine freie Entscheidung. Also irgendwie hat man es mit entschieden. Ja.
Genau.
Du hast dich zu einem früheren Punkt entschieden.
Mit Publikum wieder Worte geben.
Und ja. Wir haben da viel mit Gedichten auch gearbeitet und dann dachte ich, was kann es Besseres geben, wenn wir uns an einem Tag die Hannah mal engagieren und die mit uns arbeitet. Und
also es sind schon eher Synergien, die ihr so quasi nutzt. So. Weil ich stelle mir das total interessant vor, für dich als Mutter so zu sehen, okay, meine Tochter macht jetzt auch was Ähnliches wie ich. Ist das cool oder wie fühlt sich das für dich so an?
Also nee, weiß ich nicht, ob cool oder so. Also natürlich freut mich das, aber ich finde in dem Moment, wo wir miteinander arbeiten, haben wir auch immer ein bisschen andere Rolle. Mhm. Also da sind wir nicht mehr so dieses Mama und Kind oder so, sondern da ist es, hat es auch so was Kollegiales. Mhm. Und das erste Mal, wo wir tatsächlich was so gemeinsam gemacht haben, da sind wir auf eine Jugendfreizeit auch wieder gefahren und waren da beide Betreuerinnen. Und da haben wir gesagt, wir probieren das mal aus. Und auch die anderen haben gesagt, wir probieren das mal aus, wenn wir so zu zweit wegfahren. Also sonst sind wir immer getrennt. Einer hat Teenie gemacht, einer hat Jugend und dann einmal haben wir zusammen Jugend gemacht.
Ja, und es war super.
Ja. Also das die Zusammenarbeit funktioniert,
also ja, genau.
Künstlerischen Differenzen so.
Ich glaube, das wussten wir auf dieser Freizeit. Danach wussten wir das, dass es das geht. Das und dann haben wir uns auch getraut, das an anderer Stelle zu machen, aber auch nicht im Übermaß. Und genau, mir ist noch eine Situation eingefallen mit der Cannes Theater AG, als ihr Shoah gespielt habt. Da gab es bei der Wiederaufnahme einen Ausfall und da bin ich zum Beispiel eingesprungen. Also irgendwie so Sachen, wo wir auch uns, glaube ich, so aufeinander verlassen können. Oder wir sprechen schon immer über Projekte, genau. Wir telefonieren dann und erzählen uns das gegenseitig und fragen dann auch so, oh, wie würdest du das machen und hast du da noch eine Idee?
Und, und ihr habt natürlich beide irgendwie auch, setzt euch in eurer Arbeit. Du hast gerade eben, Christian, das schon angesprochen, beim Opel-Geburtstag. Du warst irgendwie involviert, natürlich als Förderstipendiatin, aber grundsätzlich setzt ihr euch beide in eurer Arbeit irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise mit Rüsselsheim auseinander. Also das scheint irgendwie gerade bei dir, Judith, eine große Konstante zu sein mit Königstetten. Also um das kurz zu kontextualisieren. Ihr habt Kartoffelkäfer gemacht, ein Stück, wann war es, 2016 kann das sein? Ich habe mir das 2016 aufgeführt und 2019 habt ihr den hessischen Preis Fluchtvertreibung und Eingliederung bekommen dafür. Ein Stück, was sich damit auseinandergesetzt hat, wie Flucht in Königstetten sich niedergeschlagen hat quasi. Also du kannst mit deinen eigenen Worten bestimmt schlauer ausdrücken.
Ja, also es kam die Idee auf und bestimmt auch von dem Wolfgang Einsiedel, weil der oft ein Ideengeber ist, der den ersten Impuls setzt für unsere Themen. Und dann fing diese große Flüchtlingswelle an. Und dann haben wir gesagt, können wir dieses Thema überhaupt noch aufgreifen? Und dann haben wir, eigentlich müssen wir es genau aufgreifen. Und dann dachten wir erst, ach, wir machen eine Verbindung auch zur Gegenwart und haben dann aber im Verlauf, als wir dieses Stück entwickelt haben und mit ganz vielen Zeitzeugen auch gesprochen haben, also Menschen, die selbst geflohen sind oder Heimat vertrieben, hieß das ja oder heißt das oft in dem Kontext, dann festgestellt, eigentlich braucht es gar nicht mehr diesen krassen Gegenwartsbezug, weil der erklärt sich von selbst. Es gibt so viele Parallelen. Und ich fand so eindrücklich, wir haben uns das erste Mal getroffen, wer macht denn überhaupt mit? Und wir sitzen alle am Tisch und es gibt so eine kurze Vorstellungsrunde, weil bei den Königstädter Hofkonzerten ist es immer so, bei jedem Stück kann jeder sich neu melden. Es gibt zwar so einen Grundstamm an Leuten, die eigentlich fast immer mitspielen, aber es gibt auch immer neue und das ist auch sehr schön. Und dann fing so diese Vorstellungsrunde an und ich glaube, die oder der Zweite sagte, ja, und meine Eltern oder, ja, ich glaube, da waren sogar die Eltern, sind aus Schlesien damals vertrieben worden. Ne? Und dann kam, ja, bei mir war das, meine Eltern sind aus der DDR geflohen. Oder und es gab ganz, ganz viel verschiedene Lebensgeschichten oder Familiengeschichten. Und aber in jeder war irgendwo ein Punkt von Flucht und Vertreibung. Und das war so eindrücklich. Es ist so nochmal zu hören und finde ich ein guter Start für diese Geschichte. Und wir haben also meine Schwiegermutter, also Hannas Oma, ist aus Ostpreußen geflohen und der habe ich auch quasi dieses Stück so ein bisschen innerlich gewidmet. Die Hauptfigur hieß Elfriede, wie meine Schwiegermutter. Und wir haben so eine Biografie, also aus diesen Geschichten, die uns erzählt wurden, aus diesen Lebensgeschichten, so eine Lebensgeschichte gesponnen und immer wieder so auch so geschichtliche Dinge einfließen lassen oder so ein Collagenstück und so arbeite ich eigentlich auch ganz gern und finde es immer so spannend. Also wenn man sich so auf diese Reise begibt und sowas macht, also du hast mit Shoah, es darf nicht vergessen werden, das war ganz ähnlich mit der Schultheater AG von der Kantschule, so zu recherchieren. Wir waren hier im Museum mit jemandem von der Stiftung Alte Synagoge, mit dem Hannes, der hat uns begleitet in dem Prozess. Wir waren in Osthofen oder so und der Weg dahin, das ist halt immer das Spannende. Und die Königstädter Hofkonzerte stehen dafür, dass sie Königstädter Geschichte auch erzählen. Also es ist immer irgendwie drin. Und damit sind auch immer die Nauheimer mit drin. Weil das ist der garantierte Lacher.
Sind Nauheimer hier heute Abend?
Jetzt traut sich niemand.
Jetzt traut sich natürlich gerne mehr. Wie ist es bei dir? Setzt du dich in deinen Arbeiten historisch auch mit Rüsselsheim teilweise auseinander?
Ich glaube, es fängt jetzt an. Also wir hatten heute...
Darfst du da schon drüber sprechen?
Ich darf da drüber sprechen. So, jetzt kommt der Werbeblock. Also es gibt ein ganz schönes Projekt, was jetzt gerade entsteht. Ihr dürft es dann irgendwann erklären, was der Gesamtkontext ist. Ich sage jetzt nur, was meine Aufgabe wird. Bianca und Jonathan von der Kultursteuerung sitzen da vorne, für alle, die jetzt hinten sitzen und sich fragen, warum zeigt sie da hin. Es wird ein Projekt geben, einen Workshop im November und da setzen wir uns sprechkünstlerisch mit der Geschichte von Luise Hessemer auseinander, deren Nachfahrin jetzt heute Abend auch da ist, was mich total freut, weil wir haben uns heute Morgen kennengelernt und gesprochen und ich habe Dinge schon erfahren dürfen und auch diese wirklich wertvollen historischen Dokumente schon ein bisschen gesehen und freue mich jetzt so sehr darauf, mich da so reinzuwühlen und zu gucken, was steckt da drin und was kann ich da rausziehen. Und das ist für mich gerade so, ja, so ein doch auch mehr oder weniger ein Startpunkt, auch nochmal drauf zu gucken, was möchte ich von dieser Stadt noch, also auch wie ist jetzt so meine Auseinandersetzung mit dem, was hier alles ist. Ich habe es lange mehr so auf, ja, okay, ich komme hier halt her und irgendwie gibt es Bezüge und auch ein Netzwerk. Also eher dieser Gedanke von, hier kenne ich Leute, hier kann ich was machen. Das geht dann immer schnell und so. Aber jetzt ist mehr so auch das Interesse bei mir da zu gucken, was gibt es jetzt für Bezüge, die mich interessieren und wie kann ich das vielleicht auch schmackhaft machen. Also dieses Bedürfnis, was glaube ich viele junge Menschen auch in Rüsselsheim haben, die dann hier bleiben und Kultur machen, irgendwie zu sagen, so, ich will das weiter in die Welt tragen, dass hier gar nicht alles so schlecht ist.
Mhm. Genau, du hast nämlich, das habe ich auch gelesen, gesagt, nach dem Abi wolltest du gerne raus, so aus der Enge dieser Stadt. Und ich glaube, das ging ganz, ganz vielen Leuten so. Wie nimmst du, du wohnst auch, dein Lebensmittelpunkt ist nicht hier, du wohnst woanders. Wie nimmst du denn die Stadt wahr? Also du hattest dieses Förderstipendium, du hast, glaube ich, auch viel beobachtet und mitgesehen. Du hast wahnsinnig viel selber auch gewirkt als Kulturschaffende hier in eigentlich, glaube ich, fast allen Theatergruppen, die es hier so gibt, oder? Verdammtes Volkstheater schon gesehen. 60-90 warst du auch mit dabei, junges Ensemble. Wie blickst du heute so auf die Stadt?
Ich habe es im Fragebogen habe ich geschrieben, dass Rüsselsheim für mich so unglaublich ambivalent ist. Also auch in mir, ne, dieses erstmal ablehnen und rauswollen und sagen so, oh, ist doch ein Nest und hier ist irgendwie so viel, funktioniert nicht und so. Und dann jetzt irgendwie mit dem Abstand und vielleicht auch einfach mit dem, dass sich ja mein Leben ja auch immer verändert und ich jetzt auch mit Familie irgendwie anders da drauf blicke, ist es dann schon so, dass ich ja, dass ich so denke, okay, es gibt aber ganz viel tolle Seiten auch und es gibt auch schöne Seiten, die fand ich auch schon schön, als ich noch hier dauerhaft gelebt habe. Und dann der Blick von außen, nachdem du gerade gefragt hast, ist für mich faszinierend, was für eine Energie hier trotzdem noch ist. Also ich finde es so schön zu sehen, dass es hier Leute gibt, die sagen, ich habe Bock, was zu machen oder dass ihr einfach, jetzt seid ihr das zweite Jahr hier auf der Bühne und ihr habt angefangen, habt ihr in deiner Küche angefangen auch tatsächlich?
War wir das sind hier? Immer noch in meiner das, Küche.
Ja, und, nein, aber ich, das weiß ich, das weiß ich natürlich. Aber es hätte ja sein können, dass ihr irgendwie noch in der Besenkammer angefangen habt. Oder draußen im Ostpark, was weiß ich, nur mit dem Handy. Ja, okay, also der Ursprung der Küche und natürlich traditionsgerecht seid ihr da auch noch. Aber ja, das einfach zu sagen, so wir machen das und da seid ihr nicht alleine mit. Also ich weiß eben auch, ne, Kim und ich haben uns getroffen in Freiburg und dann hat er irgendwie erzählt, was hier gerade für Projekte am Laufen sind und was hier auch möglich gemacht wird. Und ich habe es gemerkt, oh, ich fange an zu strahlen, weil ich das toll finde und es beeindruckt mich. Und das finde ich unglaublich schön, dass hier so eine Energie brodelt und manchmal kommt sie wie aus so einem Vulkan so raus und dann gibt es so eine ganze Gruppe von Menschen, die ganz viel machen und dann geht es wieder so ein bisschen runter, aber sie brodelt irgendwie immer und das ist ziemlich cool.
Ist das was, was du auch bestätigen könntest? Du beobachtest ja schon eine Weile länger als Hannah.
Ja, also wir haben gerade gestern auch nochmal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, mir fehlt nur, ich würde mir so wünschen, dass es noch mehr Theater gibt. Also junge Leute, die Theater machen und zwar nicht nur dieses Organisierte über das junge Ensemble, was ich auch so wichtig und toll finde, sondern die von sich aus sagen, so, wir haben da jetzt einfach Lust und wir machen da was. Ansonsten ist es großartig, dass es auch so vielfältig ist, eben auch dieses Bel Air oder, also ich erlebe das schon, dass diese Stadt dadurch auch einfach lebt. Also sie hat eine kulturelle Vielfalt jetzt nicht nur auf der Ebene, sondern auch so, finde ich, immer noch mit Theater, mit Opelwillen, mit Jazzfabrik und mit all dem, was es hier auch zu erleben gibt für die Menschen dieser Stadt. Also,
ja. Ja, ich hatte mich so gefreut. Ihr habt auch unseren Fragebogen jeweils ausgefüllt, aber in einer Datei zurückgeschickt. Das hatten wir aber so in der Form auch noch nicht bei Doppelgästinnen. Und ihr habt mir meine wunderbare Überleitung weggenommen. Aber ihr habt das alles geklärt, weil, genau, Hannah, du hattest geschrieben auf die Frage, wenn du Rüsselsheim jemanden erklären müsstest, hast du geschrieben ambivalent. Sowohl subjektiv als auch objektiv. Das ist manchmal herausfordernd und manchmal bereichernd. Du hast es wunderbar ausgefüllt. Ich glaube, alle, die sich hier kulturell, künstlerisch in dieser Stadt betätigen, können das, glaube ich, auch so bestätigen. Aber umso schöner ist auch tatsächlich, dass Leute zurückkommen oder auch den Blick von der Ferne irgendwie auf die Stadt oder der Blick sich auch ein bisschen ändert. Und was ich so schön fand, ist, wie teilweise deckungsgleich eure Antworten gewesen sind. Weil Judiths Antwort war bunt und vielfältig. Die Begriffe sind auch schon gefallen. Was mich jetzt aber tatsächlich auch noch ein bisschen interessieren würde, da kommt noch der Zusatz dazu, eine gute Vorbereitung auf Berlin.
Ja, Anna meinte, das muss jetzt rein, nachdem ich das gesagt habe.
Ich muss ganz kurz erklären, wie wir das gemacht haben. Also ich habe mich bereit erklärt, alle Sachen, die digital ein bisschen in die Hand zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, soll ich dich einfach anrufen und du sagst mir, was du da reinschreiben würdest und dann schreibe ich das und dann machen wir es in ein Dokument. So, ja, und dann natürlich haben wir uns dann schon auch ein bisschen unterhalten. Aber ich habe versucht, nicht meine Antworten schon irgendwie vorwegzunehmen und dich damit dann zu beeinflussen.
Ja, und wir waren selbst überrascht, dass wir relativ viele Übereinstimmungen hatten oder dass es in eine ähnliche Richtung geht. Ich finde eben, weil diese Stadt auch ihre Ecken und Kanten hat und eben nicht nur schön und schick ist, also es ist bestimmt keine Stadt oder so, aber genau dieses, was sie auch an diese Vielfalt und das ist ja auch das, also was ich an Berlin so schätze, dass es da auch diese vielen Seiten hat.
Ja, Berlin hat ein ganzes Image draus gemacht.
Ich finde Berlin zum Beispiel ganz schrecklich, aber Rüsselsheim finde ich richtig cool. Ja.
Es ist keine Stadt, wo ich leben möchte. Also so mal hinfahren und gucken, glaube ich, ganz cool, aber...
Also die kulturelle Vielfalt, da finde ich es unbestreitbar so.
Ja. Ne? Und wie gesagt,
Image, mehr als
Berlin
hier,
hat da ja ein komplettes war. Image draus gestrickt. Das ist so komplett, können wir, weiß nicht.
Ja, aber ich glaube, es stimmt auch. Also ich empfinde es zumindest auch so. Das ist
vielleicht auch was für uns.
Berlin?
Weiß nicht. Was? Nee, Rüsselsheim.
Rüsselsheim, du meinst Image so, Team, du meinst so Teamausflug. Ich dachte, wir machen so ein bisschen Inspirationsausflug. Das können wir auch mal machen.
Du hast das und Christian liebt das.
Also dann so irgendwie ja auch eine Frage, die zweitliebste Stadt.
Ja.
Und da haben wir tatsächlich beide Berlin auch angegeben.
Ja. Aber habt ihr einen besonderen Bezug dazu? So seid ihr regelmäßig dort?
Ich habe da gewohnt. Ich bin da hingezogen nach dem Abi und genau aus diesem Bedürfnis, oh, ich will jetzt raus. Und dann war das schon so dieses, yay, die große Stadt und jetzt, oh, ich lebe jetzt in Berlin. Ich fand es ziemlich cool. Auch noch eine ganze Zeit lang danach fand ich mich deshalb auch einfach ziemlich cool. Und naja, und Judith hat mich besucht und mir auch immer neue Ecken dann gezeigt. Das war dann auch mal ganz toll. Sie kam immer vorbereitet. So, ich habe da jetzt nochmal so eine Führung hier und da gehen wir mal hin. Und das habe ich da rausgesucht. Und dann habe ich auch immer neue Ecken gesehen. Und dann war das auch, als ich nicht mehr da gewohnt habe, bist du dann aber auch
bin ich
in denselben Rhythmen auch ungefähr hingefahren.
Mindestens einmal pro Jahr. Ja. Also ich gucke dann schon auch in den Theaterspielplan und suche mir Sachen raus.
Logo.
Und versuche auch immer irgendwas Neues zu entdecken. Und das führt einen ja manchmal auf, also ich habe mich natürlich auch schon verfahren und bin dann an irgendeiner U-Bahn-Station rausgekommen, wo ich schon Sorge hatte, dass es jetzt schon dunkel ist und ich möglichst schnell wieder wollte, dass eine Bahn zurückgeht und es einen Automaten gab, in dem gab es Kondome, Schwangerschaftstests und Ähnliches. Und ich dachte, okay, wo bin ich hier? Also das ist dann so eine andere Seite, aber die gehört halt einfach auch dazu. Ja,
und ja, ich glaube, dass diese unterschiedlichen Gesichter der Stadt angeht. Ich glaube, das verstehe ich schon, dass da irgendwo eine...
Und ich habe so lange gebraucht, bis ich so eine Orientierung hatte, wo welcher Stadtteil ist. Aber ich glaube, durch diese regelmäßigen Besuche und immer wieder was Neues anzuschauen, es gibt so vieles, was ich noch nicht gesehen habe.
Ich glaube, das geht vielen
dieses Jahr noch nicht so da. Also,
mit ihrer aber Stadt.
Ich gucke mir auch immer Sachen nochmal an. Also so ist es, die ich toll fand. Aber... damit hat es auch was zu tun. Das ist mir mittlerweile so, ich bin immer in derselben Ecke, wo ich wohne auch. Also ich kenne mittlerweile dann meine Buslinien und das ist ja, hat ja so was Vertrautes dann irgendwie. Ne? Und das hat Rüsselsheim halt auch. Noch vertrauter.
Ich finde, da könnten wir auch direkt eigentlich auch bei dem Rüsselsheim-Thema bleiben und das vielleicht auch so ein bisschen abschließen mit eurem Lieblingsort in Rüsselsheim. Der hat mich bei dir nicht so sehr überrascht und bei dir habe ich eine Nachfrage. Dein Lieblingsort ist wo?
Das ist das Foyer Rang links im Theater. Und ist vielleicht trotzdem ungewöhnlich, aber ich habe ja auch einige Jahre Kultur macht stark gemacht, also mit Grundschulkindern eine Woche lang Theater, Musik und Kunst war so ein Projekt und Ich habe so gern da oben gearbeitet. Da gibt es irgendwie 2 Treppen. Es hat diesen Velour-Teppichboden. Man ist so ein bisschen abgeschirmt. Es hat so ein bisschen was von Höhle. Und wenn dann die Gruppe der Kinder irgendwie weg war, und dann stand ich da oben und habe so nach unten geguckt. Und es war kein Mensch in diesem großen Theater, in diesem Foyer, gar nicht mal hinten. Da waren natürlich Techniker und Menschen, die da gearbeitet haben. Aber da vorne, da war das so nur meins. Und also ich finde, es hat eine total tolle Arbeitsatmosphäre da oben gehabt und mochte das so gern. Also.
Und du hast natürlich den tollen Blick aus den...
Genau.
Also trotzdem hell.
Man kann, ja, es ist, also und tatsächlich, ich arbeite gern barfuß, wenn ich Theater mache. Und also so beim Proben oder so, das werden alle, die das schon mit mir gemacht haben, bestätigen, weil ich das auch auf irgendeinem Boden mache, der dafür nicht so schön ist. Aber da ist er halt toll. Dieser Velour-Teppichboden hat auch was.
Ja, bei Hanna habe ich tatsächlich auch Fragen bei dem Ort. Also es ist sehr spezifisch. Es ist sehr spezifisch, aber es ist auch schön.
Die genaue
Ausdrucksweise
bitte.
Soll ich sagen? Also die genaue?
Willst du ablesen?
Also nein, ich versuche aus der Erinnerung. Die Taunusstraße vor dem Abriss. Und dann habe ich irgendwas mit Mystik und so geschrieben.
Ein Ort verruchter Magie.
Ort verruchter Magie.
In meiner Zeit des Sturm und Drang.
In meiner Zeit des Sturm und Drang. Okay. Also, das ist Sprechkunst. ja, und zwar ist es so meine, auch so diese Erinnerung an diese Zeit, als ich in die Welt gegangen bin und Schauspielerin werden wollte. Also dieser ganz starke Wunsch, mich auch so auszudrücken. Und dann war für mich die Taunusstraße der absolute Magic-of-Theaterort. Also da, wo die Leute sitzen und wisst ihr, nein, kennt ihr das nicht? Also das war der Hauptsitz von 6090. Stimmt es? Also jetzt gucke ich ganz viel zu Bianca, weil du jetzt so immer ein bisschen nicken musst, wenn ich, ist das richtig und falsch, ja? Okay. Also dann 6090 hat er über viele Jahre geprobt und das war so, hatte so einen verfallenen, verlassenen Charakter alles. Dann weiß ich, wurde da auch oft, wurden die Plakate vorbereitet für sämtliche Kulturveranstaltungen und dann standen da manchmal wochenlang die Kleistertöpfe und das war alles so ein bisschen ranzig, auch so ein altes, widerliches Klo wirklich. Ja, wo man am besten die Augen einfach zugemacht hat, wenn man da reingegangen ist. Und oben dieser kleine Raum, der mit Teppichboden war und da stand aber eine Anlage drin. Und genau, 6090 hat da über viele Jahre die Produktionen gesponnen und es gab aber auch so völlig verrückte Räume dann irgendwie unten im Keller, da sind dann alte Lagerregale und da weiß ich, haben wir dann damals Anne und ich irgendwie für eine Produktion, da habt ihr was mit Video gemacht und dann sollte das in der Hölle spielen und dann war da rotes Licht und Daniel damals als Teufel irgendwie so und Anne und ich sollten nur als Tote da in der Hölle liegen und ich fand das mega geil, das ist so ein freier Ort einfach für mich war, wo so alles möglich war. Also es war für mich dieser Inbegriff von, wenn du Theater machst und dich was traust, dann hast du so einen Ort, an dem du ja 3 Wochen lang dich vergräbst und die wildesten Sachen machst und dann wird die Hälfte davon gestrichen, aber die Konfettikanone am Ende bleibt in der Produktion. So, und die Überreste davon waren dann immer halt noch 2 Jahre in der Taunusstraße zu sehen. Konfetti und Schnapsflaschen auch und so irgendwie dieses, ja schon, dieses Rock'n'Roll-Theater-Ding so.
Ich versuche mich wirklich, wirklich, wirklich doll daran zu erinnern, aber ich weiß nicht, wo genau das ist in der Taunusstraße, wo das
gewesen ist. Ich muss mich bei dir jetzt tatsächlich auch entschuldigen für dieses böse Kopfschütteln, ja, weil ich habe dich verwechselt. Weil dieses Gespräch, wo ist die Taunusstraße, das hatte ich mit jemand anderem und zwar mit Nico. Der nicht wusste, wo die Taunusstraße ist, aber sorry.
Die kommt hinten beim Parkhaus raus.
Genau.
Ja. Und da gab es dann eben diesen Hinterhof und das ist eine alte, was war es ursprünglich? Eine städtische Werkstatt. Ja, also da war auch eben so ein großes Tor, diese städtische Werkstatt, also jetzt so Kfz-Werkstatt würde ich denken, aber mit großem Tor, was sich da aufschieben lässt.
Das ist die Straße zwischen Tankstelle und Parkhaus.
Genau, ja.
Aha.
Ja.
bin sicher, hier gibt es noch andere Leute, die nicht wussten, wo das ist.
Nee. Ich entschuldige mich. Der Blick geht dahin.
ich habe ein Geheimnis ausgeplaudert. Das war eine.
meine Schwester meldet sich, ja. Ach, wie schön.
Oh, und der Küchentisch. Ah. Der Aufnahmetisch quasi.
Ja.
Wir haben ein historisches Artefakt in der Küche. Also neben den ganzen anderen historischen Artefakten, die es bei Christoph
gibt. Ja, aber der Tisch ist was ganz Besonderes.
Okay, ja, schön. Ja, ich erinnere mich, wenn wir jetzt schon kurz über 6090 gesprochen haben, nur an den Umzug in das neue Quartier. Aber da ist auch unordentlich. Ich glaube, es muss aber vielleicht. Ich glaube, Theater braucht auch. Also so eine freie Theaterszene braucht Unordnung. In meinem. Ja. Also vielleicht tut auch Ordnung mal ganz gut, aber...
Ach, vielleicht einfach der Anspruch daran oder der Wunsch, da irgendwann Ordnung reinzubringen, so typisch so ein Fundus, ja, wo man sagt, ja, und irgendwann machen wir das dann mal in diesen 2 freien Wochen und dann sortieren wir das alles und dann wird das auch noch katalogisiert.
Also Haushaltsregale.
Oh ja, man denkt, oh, was wäre das toll, wir wissen dann, wir brauchen dieses und jenes und wir wissen genau, wo es ist und dann, ja, man macht es halt nie. Und es ist aber auch irgendwie okay, weil dann muss man immer improvisieren und dann bleibt es lebendig. Stimmt.
Ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt für einen kurzen Cut. Dann kann man mir auch nochmal ganz genau erzählen, wo die Taunusstraße ist und wie es da vielleicht aussah. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause für Getränke, für Batterien aufladen.
Wir sortieren uns ein bisschen und sehen uns dann in der zweiten Hälfte.
Ja, in einer guten Viertelstunde nutzt die. Und dann sprechen wir mal über eure Eigenheiten, über euren Frageboden. Ich glaube, das wird noch sehr wild.
Da sind noch tolle Dinge dabei. Genau. Wir sehen uns.
Bis gleich. Weil ich schon in der Pause gefragt wurde, ob heute nichts getrunken wird, würde ich sagen, wir starten in die zweite Hälfte mit dem Drink.
Simon, bevor wir es rausholen, vielleicht müssen wir erstmal erzählen, wie unsere Gedanken dazu waren. Es hat uns schon ein bisschen unter Druck gesetzt, weil wir dann gedacht haben, okay, jetzt müssen wir irgendwie auch so einen Kracher abliefern. Ne? Es gibt jetzt wirklich einige Folgen mit spannenden Getränken, die euch schon hier serviert wurden. Und dann war so dieses, okay, was machen wir jetzt? Oh, irgendwie was Tolles und Spektakuläres oder irgendwie wirklich jetzt so ein Geheimtipp. So. Dann war ein Gedanke, ob wir Tinto de Verano, euch, kennt ihr das?
Ja.
Also das ist eine... Ich hoffe, ein spanisches Spezialist. Willst du es erzählen?
Nee, erzähl ruhig.
Okay, also Tinto de Verano ist was eigentlich erstmal eklig klingt, kalter Rotwein mit Sprite.
Ah.
Und ich habe das aber, als ich das erste Mal in Spanien war, getrunken und fand es überraschend lecker und erfrischend und gar nicht so eklig süß und fiese Kombination. Dann waren wir zwei zusammen in Madrid, also wir haben mal eine Zeit lang irgendwie versucht, so einmal im Jahr auch gemeinsam eine Städtereise zu machen, haben wir glaube ich 2-mal geschafft. Oder so.
Ja, aber es wird jetzt wieder...
Es wird wieder kommen, ja. Also wir waren aber in Madrid und ich habe Judith erzählt, oh, so toll und gar nicht so eklig, wie es klingt und so. Und das müssen wir unbedingt trinken. Und dann wusste ich nicht mehr, wie es heißt. Und wir saßen dann im Park und dann war ich so, ah, ja, es heißt Tinto. Und dann kam die Bedienung, ich so, dos Tintos. Und war so ganz stolz. Und dann kam einfach kalter Rotwein ohne Limo. Auch okay, wobei irgendwie dieses Kalt und Rotwein so, okay, verrückt. Dann haben wir den Rotwein mit Eiswürfeln getrunken. Und waren beschwipst. Und
in der Mittagssonne,
muss man sagen.
In irgendeinem sehr bekannten Park. Also.
Ja, keine Ahnung mehr, welcher.
Sehr bekannt.
Und dann kam so ein Entertainer an mit so einem kleinen Mikrofon und fing an, Elvis zu singen. Und wir so angeschickert, mussten total lachen, haben den gefilmt und so. Und dann kam man halt irgendwie, love me. Und ich habe dieses Video auch immer noch.
Ich auch.
Also haben wir überlegt, den Tinto als Tinto mitzubringen. Und dann habe ich aber gesagt, ich will keinen Alkohol mitbringen.
Ist auch unklar,
ja, auch mit dem Gedanken, so als ich noch beim Verdammten Volkstheater schon gespielt habe, da war das irgendwie so ein Ding hinter der Bühne, die haben schon auch immer gesoffen. Das darf ich, glaube ich, auch hier so erzählen. So, und das war schon irgendwie auch so ein bisschen geschlechtergetrennt, sodass die Männer wirklich, die hatten schon gut getankt, bevor die auf die Bühne gegangen sind. Und ich war immer so,
ach, davor?
Ja. Und ich war immer so, oh Gott, das könnt ihr doch nicht machen und so. Und hab das auch nie gemacht. Ich habe immer erst dann danach irgendwie was getrunken. Und dann habe ich einmal, weiß ich, dann irgendwie vorher ein Bier getrunken und fand es ganz furchtbar, so auf die Bühne zu gehen. Also es war dann gar nicht mehr dieses angenehme Lampenfieber rauszugehen, zu sagen, okay, und jetzt, sondern so dieses, oh Gott, könnte das jetzt irgendwie noch einen Einfluss haben? So, und dann habe ich es auch nie wieder gemacht. Und dann haben wir überlegt, also was bringen wir mit? Kein in dem Sinne Knaller-Überraschung, sondern ein Klassiker, köstlich, gut und erfrischend. Deshalb habe ich nach dem Markennennungsding gefragt. Die gute alte Fritz-Limo, genau, die wir beide echt sehr, sehr gerne trinken.
Ich bin total fein damit. Ich habe mir schon gedacht, ich kann jetzt nicht sowas wie letztes Jahr wiederholen. Meine Mutter sitzt, wie gesagt, in der ersten Reihe. Das hätte ich nicht nochmal verkraftet.
Aber wir haben doch...
Meine Mutter sitzt auch auf der Bühne. Kann ich das halt jetzt auch nicht...
Aber wir haben doch letztes Mal gelernt, wie man es neutralisiert. Also ich weiß nicht, was du hast.
Ja, hast du was dabei zu neutralisieren? Also umgekehrt? Hm? Hast du einen Flachmann? Können wir noch aufpimpen?
Ich habe keinen Flachmann dabei, ausnahmsweise. Also,
was sind hier für mysteriöse asiatische... Oh. Aufkleber drauf.
Ah. Vielleicht das was sind vielleicht in der Tasche noch gewesen.
Genau, hier also, ist ein Flaschenöffner.
Ja, wir haben, genau, ihr dürft wählen. Vielleicht zu diesen zwei kann ich noch, das wäre so, das wäre so die Verteilung, wenn du das mal kurz dekorativ hochhalten könntest. Also, weil du liebst diese, das ist dein, wäre so dein Standard. Und ich habe die früher im Club ganz gerne getrunken, so als antialkoholisches, die Apfelkirschholunder.
Ich bin ganz offen. Das ist technisch gesehen keine Limo.
Das ist, genau, Apfelschorle.
Ja, ist eine Apfelschorle.
Ja.
Ich bin ganz offen, surprise me.
Ach, wir müssen, ich dachte jetzt so, wir kennen die jetzt, wir haben das mitgebracht, ihr sucht euch das aus und dann erzählt ihr.
Das Trinken ist immer mit Arbeit verbunden.
Genau. Also dann.
Also wir genießen. Wir lassen uns beschenken. Genau. Das ist ja der Sinn hinter diesem ganzen Segment, dass wir uns beschenken lassen.
Da müssen wir jetzt so das Fritz-Orakel irgendwie so, was passt zu wem.
Oh ja, okay, komm.
Also Sternzeichen, ja, ich spüre da. Da
spielst du eine Rolle.
Da kann ich was bist du denn für ein Sternzeichen?
Ich muss nur kurz ins Publikum gucken, weil da sitzen Leute, die sind sehr sternzeichenaffin und es gibt Leute, die sind überhaupt nicht sternzeichenaffin.
Ja, dann liegt es an der Schuhgröße. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wir den Unmut der Leute auf uns ziehen, wenn wir jetzt Spürkes machen.
Bei Wassermann ist das doch irgendwie
Christian ist vage.
Fast eindeutig, oder?
Danke, dass du es gesagt hast.
Du weißt es aber auch selbst, oder?
Ich weiß es aber auch selbst. Das merkt man an meinem ausgeglichenen...
Du willst die Zitrone haben, ne? Deshalb können wir die nicht vergeben.
Ich würde heute Abend auch tatsächlich mal drauf verzichten, für die Liebesteller.
Ich finde, dann ist es so. Bei den lieben Christen.
Okay.
Ja, einfach farblich.
Ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nie getrunken.
Na dann.
Ja, und wir?
Vielen lieben Dank.
Würde ich, glaube ich, sogar die Schorle nehmen.
Und das ist ja auch so ein bisschen Tinto de Verano.
Ja, genau.
Das wollte ich vorhin noch sagen. Den spanischen Namen habe ich noch nicht gehört. Ich kenne einen anderen Namen, den ich nicht auf der Bühne sagen möchte.
Da haben wir doch schon mal
soll ich das geredet? Für dich sagen?
Haben wir darüber gesprochen?
Ja. Aber es ist doch Rotwein mit Cola.
Aber mit wem?
Ach, das ist genau, das ist der Unterschied. Also Rotwein mit Cola, haben wir drüber
gesprochen. Wir haben drüber gesprochen und ich habe auch schon kalte Muschi gesagt.
Dann sage ich jetzt auch, es ist die kalte Muschi. Ja, danke.
Ja. Ja, aber das ist
also Post. Oh mein Gott, ihr seid so edgy, ihr macht das aus der Flasche und ich hab das
natürlich.
Wie so ein Spießer.
Ja.
So. Ey, die Zeit
ist schneller, was soll man sagen?
Ja. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Vielen Dank für eure Getränke. Das macht immer
schön, dass ihr da seid.
Ja. Auf euch auch hier. Ja, guck mal, hoch die Tassen. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön.
Und so zu einem Thema Markennennung. Also wir dürfen alles. Also solange wir nicht von irgendjemand anderem gesponsert sind, dürfen wir, glaube ich, einfach eine Markennennung machen. Und bei Fritz ist so, ich hoffe oder träume noch immer von unserem Fritz-Sponsoring beim Bel Air Festival.
Ja, vielleicht
wird das jetzt Fritz was. Wenn Fritz Cola, Fritz Limo hier zuhört.
Wir müssen das mal gezielt streuen.
Lecker.
Köstlich.
So? Es hat schon einmal funktioniert.
Okay. Ich habe vorhin schon angekündigt, dass wir so ein bisschen in den nonchalanten Teil einsteigen. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen über Schauspiel sprechen. Und dazu gehe ich aber trotzdem in den Fragebogen, nämlich zu deinem Promi-Crush, zu deinem jetzigen Promi-Crush. Ja, nicht nur als Teenager. Schabe
aus deinen Haaren.
Oh. Nicht nur als Teenager, sondern auch jetzt. Und ich habe, glaube ich, daneben geschrieben, bitte lass uns darüber reden oder sowas.
Unbedingt.
Ich hatte, glaube ich, als Jugendliche keinen, also so Promi, den ich verehrt habe. Also zumindest fiel mir keiner ein.
Mhm. Und heute ist es aber?
Heute, das hole ich nach. Also ich verehre tatsächlich Lars Eidinger, auch wenn das jetzt so Mainstream ist, aber ich tue es schon sehr, sehr, sehr lange. Und Berlin, Schaubühne, also da auch die Tasche, ist tatsächlich eigentlich mein Lieblingstheater. Und da gucke ich auch immer, dass ich, wenn ich in Berlin bin, mir was anschaue. Und es war kein Stück, wo Lars Eidinger mitgespielt hat, aber Lars Eidinger war schon fertig. Und es war Sommer, es war, glaube ich, gerade so, diese Corona-Beschränkungen wurden etwas lockerer. Man musste noch mit Maske im Theater sitzen, aber davor stand man schon da. Und da stand er und hat was getrunken. Er war schon, hatte schon fertig gespielt. Und ich war vor der Vorstellung, ich habe gemerkt, wie ich mich Zentimeter um Zentimeter an ihn heranarbeite und ihn fast berührt hätte. Es war ganz großartig. Es war ganz großartig.
Aber ihr kennt, ihr seid noch nicht auf einer Du- und Du-Basis so.
Also gefühlt. Oh mein Gott. Weil ich finde auch immer toll, was er sagt. Also dass er, wenn er in irgendeinem Podcast ist oder irgendeiner Talkshow oder so und ich sehe Lars Eidinger, dann muss ich das gucken.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich finde ihn auch ziemlich gut, auch weil er oft so eklige Rollen spielt. Ich glaube, fast jeder hoffentlich weiß hier, wer Lars Eidinger ist. Babylon Berlin, das ist der mit dem Feuermal über dem Gesicht zum Beispiel, um nur eine der Rollen zu nennen. Aber es ist schon Ekel auch irgendwie. Aber ich glaube, als Mensch ist der cool. Und als Schauspieler ist der natürlich Wahnsinn. So.
Das ist genau dieser, ich habe es gelesen und habe mir auch nur gedacht, ich habe es nur gelesen, also ich kann es absolut nachvollziehen, schauspielerisch, mega. Aber so dieses Rantasten, das hätte ich mich nicht getraut. Das weil da, so da an der Ebene macht er mir tatsächlich ein bisschen Angst.
Aber das, glaube ich, ist wieder auch Berlin, dass die einfach auch da stehen, wie alle anderen vor der Schaubühne und noch was trinken und sich unterhalten und das so ganz normal ist. Mhm. Also,
Womit ich das letztendlich verbinde, Lars Eidinger hatte irgendwann mal so eine Talk, das war keine wirkliche Talkshow, also er hat sich Leute eingeladen aus Politik oder verschiedenen, und dann haben sie auch in einem Theater auf der Bühne gesessen und haben da zu Abend gegessen. Und er hat da dieses Gespräch geführt und das ist auch so ein bisschen weird gewesen, aber auch ganz interessant. Und dann kommt irgendwie Drangsal und Kellnert und irgendwann steht Drangsal irgendwie auf dem Stuhl und spielt Gitarre. Und also sehr, sehr merkwürdig, was ich sehr faszinierend fand. Aber ich habe mir auch nur rausgenommen, okay, es ist irgendwie, der darf da bleiben und vielleicht.
Ich finde eigentlich also gar nicht sehr cool. So Mainstream, ich finde ihn gar nicht so Mainstream.
Nee, ist er nicht. Also er versucht da auch rauszubrechen.
Ja, und ich erinnere mich aber auch an dieses Format, ich glaube, die wollten das als Reihe machen und dann lief es aber nur einmal zu Tisch oder so hieß es.
Ja. Zeichen.
Und aber eben da fand ich nämlich auch so sympathisch, dass er vorher gesagt hat, dass er total aufgeregt ist, weil er jetzt so der Gastgeber ist und nicht in irgendeiner Rolle da rausgeht.
Er wirkt auf mich zumindest auch immer sehr authentisch von dem, was er sagt, auch wenn er das, was ja dann häufig zitiert wird, bin der beste Schauspieler oder so, wo er auch von seiner Eitelkeit oder so spricht und dann wieder ihn tatsächlich auf der Bühne zu erleben, ist halt toll und man weiß, ich weiß nicht, wie oft er diesen Hamlet gespielt hat oder so, aber ich glaube, er spielt ihn wirklich jedes Mal, also so, und es ist immer eine Nuance drin und also man kann sich bestimmt öfters angucken oder ich war in der Vorstellung Richard, wo er Richard den Dritten spielt und auch in der Schaubühne Und er fängt an und ausverkauft das Haus eigentlich. Und dann kam jemand und hat sich so im Dunkeln versucht, noch durch die Reihen zu so irgendwie auf seinem Platz zu finden. Es war ja kein Platz am Rand, ne? Und dann stoppt er so zwischendrin, geht aus diesem Richard den Dritten aus dieser Rolle raus und sagt: Könnt ihr mal gerade für die Kollegin das Licht anmachen, damit die ihren Platz findet? Dann geht das Licht an, die peinlich sitzt dann, ne? Sie sitzt, Licht wieder aus, ne? Und dann geht's weiter und dann zack, ja. Und das macht es natürlich auch ungeheuer lebendig, oder es verlässt jemand den Saal, weil ihm die Inszenierung nicht gefällt. Und dann kann es schon mal sein, dass er den beschimpft dann im Rausgehen.
Ja, oder hinterherläuft. Also das habe ich einmal in einer Aufführung vom Hamlet erlebt, dass er ja hinterhergelaufen ist und noch mit denen geredet hat. Also auch hat es ihnen jetzt nicht gefallen. Also auch nicht, ne, es gibt ja irgendwie dann diesen feinen Kipppunkt von, so, ich mache es jetzt nochmal, um hier das so raushängen zu lassen, oder vielleicht auch, um jemanden vorzuführen, der da rausgeht. Es ist sicherlich auch ein Teil davon, warum er das macht, aber es verlässt für mich nicht ganz den Moment, von dem ich will jetzt wirklich wissen, was gerade los ist, oder ich merke, ich muss diesen Moment für mich vielleicht integrieren. Das unterstelle ich ihm jetzt so, wenn jemand rausgeht, macht das ja was mit mir. Und ich kann einfach drüber gehen, ich kann es ignorieren, oder aber ich mache was damit. Und das war für mich so damals in dieser Aufführung das Gefühl, er macht was mit und er geht dann halt wirklich mit und will jetzt auch wirklich wissen, warum gehen sie denn? Und ja, ich glaube, dann ist das Tolle, dann kann man sich darin verlieren. Apropos. oder es gelingt einem dann wieder zurückzukehren, also sowohl der Schauspieler auf der Bühne als auch ich im Publikum sitzend. Und das ist für mich gelungen und damit ist der Moment interessant von dem Rausgehen, weil er was durchbrochen hat, was mich aber nicht von dem Theatererlebnis an sich abgehalten hat. Also es steht immer noch im Vordergrund.
Ja.
Und das macht genau. Für mich aus, warum das auch funktioniert, warum er das für mich dann auch darf. Und ich dann nicht sage, oh, wie nervig, jetzt muss der Eidinger wieder seine Show machen oder so.
Bist du jemand, der sich davon inspirieren lässt oder der auch irgendwie solche SchauspielerInnen beobachtet oder betrachtet und dann was davon mitnimmt für deine eigene oder für eure eigene Arbeit, dass ihr euch daran orientiert? Oder passiert das so oder so, dass man sich einfach, wenn man in dem Metier irgendwie auch tätig ist, dass man Sachen übernimmt. Also gerade vielleicht auch jetzt bei so einem Eidinger Ultra wie dir, dass du automatisch so Eidinger-Momente übernimmst.
Also ich glaube, er spielt ja viele Stücke, wo der Ostermeier Regie führt. Und der Ostermeier ist meine Generation. Also so erkläre ich mir es manchmal. Und vielleicht ist deshalb das Denken und an Dinge ranzugehen, welche Stücke man auch inszeniert und mag, hat vielleicht auch damit was zu tun. Aber also bestimmt ist es ein Teil, aber es ist ein ganz, ganz anderes Theater als das, was ich hier mache.
Mhm. Es wäre auch wild, wenn du so ein bisschen Eidinger-eske Sachen auf einmal bei Kindskopf raushaust.
Aber da geht es natürlich am meisten, stimmt, sogar, ja. weil die Kinder ja reagieren auf das, was wir auf der Bühne machen, und wir durchaus, wenn es passt, dann auch mit dem Publikum ja in Interaktion gehen. Und das passiert, glaube ich, wenn es ein Stück für Kinder ist. Ich glaube, immer gutes Theater für Kinder muss auch ja Erwachsene unterhalten. Dann passiert es. Und wenn es nur auch mal eine Mimik oder Gestik ist, ja.
Jetzt müssen wir noch über deinen Promi-Crush reden. Das ist meine schlimmste. Also ich bin ehrlich, das ist die Kategorie, die ich am wenigsten mag.
Du, ich kann es mir in deinem Kommentar.
Aber dieses Mal finde ich sie super.
Ach so.
Ja.
Ach so,
nee. Dieses Mal finde ich, also erstmal wegen Eidinger natürlich, den ich auch total mag. Aber dieses Mal finde ich super, vor allem auch bei dir, Hannah. Du hast spannende Menschen aufgeschrieben. Keiner davon ist Schauspieler.
Nein.
Jedenfalls nicht hauptberuflich.
Okay.
Da stehen verschiedene Leute. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, die Reihenfolge muss ich gucken.
Ach, dass das ist eine richtige Chronologie.
Es ist wirklich, ja, okay. Habe ich ja auch
dazu. Doch, stimmt, Evolution. Ja, hast du
die Crush-Evolution zwischen 11 und 14. Es fängt an mit Eminem, dann kam Cristiano Ronaldo und dann Kurt Cobain. Und wow, das ist ja eine ganz schöne Bandbreite. Also ja, vielleicht irgendwie so dieses, ich habe dann die, wahrscheinlich was die Bravo irgendwie von meinem großen Bruder so dann noch so ein bisschen abgegriffen oder irgendeine ähnliche Zeitschrift, zumindest waren dann da ja diese Poster drin und dann gab es von Eminem ein Poster, wo er auch irgendwie so oberkörperfrei und so tätowiert und das hatte ich dann über meinem Hochbett wirklich hängen. Ich glaube aber eigentlich mehr so, um auch mal so ein Poster so über dem Hochbett in Gesichtshöhe hängen zu haben und dann fand ich es irgendwie, glaube ich, auch toll und war so, ja, ich finde den auch toll. Cristiano Ronaldo, es gab irgendein größeres Turnier und der war so der jüngste, nahbarste Fußballer dann in dieser Zeit und irgendwie fanden den alle toll und ich auch. Punkt. So. Und dann, glaube ich, Kurt Cobain, dann fing ich an, mir so Gedanken darüber zu machen, was finde ich eigentlich toll.
Das sind schon sehr drei unterschiedliche Typen.
Ja, genau. Also und irgendwie so vorher vielleicht, keine Ahnung, irgendwie was, ja, wie würde man das jetzt runterbrechen? Bad Boy, dann Sportler und dann war ich so dieses, okay, das Verruchte und dieses Kaputte und so. Also da, es hat sich eigentlich so immer mehr erweitert. Ne? Irgendwie es wurde immer differenzierter, auch was ich dann toll fand an denen. Aber jetzt so richtig durchgesetzt hat sich keines dieser Attraktivitätsbilder am Ende.
Hat mich einfach total überrascht, weil ich dachte, da kommt jetzt irgend so ein nischiger Schauspieler-Mensch.
Ja, das wäre vielleicht schön. Also Thema Coolness. Wer weiß, hätte ich es vor 5 Jahren auch schon so ehrlich gesagt.
Robert Stadlober oder so.
Oh, den fand ich auch toll.
Tom Schilling. So,
Ricarda, wo sitzt du? Ja, oder? Ne?
Weil das war so die Jungschauspieler-Generation, die so zeitgleich mit so alterstechnisch, glaube ich, mit uns so.
Ja, fand also irgendwie auch toll, aber nicht so, dass ich gedacht, oh, jetzt, oh mein Gott. Und da, aber eben bei diesen dreien, da erinnere ich mich dran, dass es da irgendwie so eine schon leicht obsessive Tendenz gab. Poster sammeln und darüber reden und so, ja.
Was diese Auflistung jetzt tatsächlich cool macht, Stella schreibt immer dann zu den Fragen noch so ein paar Kommentare und da ist jetzt eine Sache, die mich brennend interessieren würde, was jetzt dahinter steht, weil der Kommentar bei zu dir, Hanna, ist CR7. Also allein das finde ich schon mal überraschend. CR7 fand ich auch unfassbar toll. Warum verrate ich dann?
Ja.
Stage is yours.
Ja, also ich fand Ronaldo total toll. Jetzt mittlerweile habe ich das so ein bisschen revidiert. Natürlich aus verschiedenen Gründen. Ich fand das damals toll, weil der geweint hat. Ich fand das wahnsinnig stark. Und ich weiß noch, was für eine Riesen-Issue das war. Das war ein Riesendiskurs in den Medien, dass der irgendwie nach einem verlorenen Turnier geweint hat. Der hat jetzt wieder geweint, weil er irgendwas verschossen hat. Und ich finde das, also dass das überhaupt ein Thema war, das fand ich damals schon so krass. Und ich fand es goldig. Ich weiß noch, dass mit einer Freundin damals, dass wir uns den auf dem Farbdrucker ausgedruckt haben, wie er da mit so Tränen in den Augen nach oben guckt, weil wir das so, also wir fanden ihn einfach goldig so. Aber ich glaube, unterschwellig fand ich das einfach irgendwie beruhigend, zu wissen, okay, da ist ein Fußballer und der weint und das ist irgendwie nicht okay. Und warum ist das nicht okay? Das hat mich irgendwie super krass beschäftigt. Und dass auch eben solche, also vielleicht, weiß ich nicht, hätte man auch sagen können, wegen der Publicity oder so. Aber das hat mich einfach total gecatcht damals, dass es einfach so was, ein emotionaler Moment war. Und ich weiß auch, zum Beispiel, es gab einen deutschen Fußballer, Andi Möller, das weiß ich noch, gab es so Duplo oder Hanuta, so Sammelsticker-Dinger. Und da habe ich einmal Andi Möller gezogen. Ich kannte niemanden aus dieser Mannschaft, aber da haben meine Eltern oder du wahrscheinlich, Mutter, hast sowas gesagt, ach, die Heulsuse. Weil das so ein, siehst du erinnerst dich daran, weil das offensichtlich so ein geflügeltes Wort, weil der nämlich auch geweint hat, aus irgendwelchen Verliergründen. Und das war dann, ich weiß, es ist mir schon klar, dass du das nicht erfunden hast, aber dass das so ein Problem war irgendwie, dass Männer nicht weinen dürfen. Und schon gar nicht welche, die in der Öffentlichkeit stehen. Das greift deinen Song von der letzten Folge oder von der vorletzten, nee, von der letzten Folge, die heute, nächste Woche erscheint.
Woche kommt, ja.
greift es drauf. Gut aus, deswegen darf ich jetzt, doch jetzt kann ich, nee, ach, nein, wir warten es ab.
Jedenfalls also für euch, ihr müsstet euch weghören. Also ihr müsstet weghören, so? Dann dürft
ihr. Nee, komm, wir lassen die Überraschung. Ja. Auf jeden Fall, das hat auch was mit dem Song zu tun, den du in der letzten Folge erwähnt hast. Genau, das ist die ganze Story dahinter. Und jetzt hätte ich eigentlich noch eine sehr gute Überleitung zu einem Segment.
Dann mach.
Zum besten Song der Welt.
Ich hab's mir irgendwie gedacht, ja.
Ja. und da geht es, ich fange jetzt ausnahmsweise mal an und bringe meinen zuerst mit, weil es wirklich das aufgreift, so diese Fassade.
Okay,
und so.
Dann lassen wir das mal durchgehen.
On an unrelated note, also es ist einfach so, irgendwie habe ich schon länger drüber nachgedacht, den Song in die Playlist zu packen, weil wir haben die Künstlerin noch nicht drin. Es passt irgendwie zu diesem Millennial-Style-Ding, was wir heute so auch durch dich auf der Bühne haben. Und zwar haben wir noch nichts von Britney Spears auf dieser Playlist. Und es ist, lustig, dass hier vorne Miley Cyrus angesprochen wird, weil da haben wir eigentlich auch noch eine Referenz dazu. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, vielleicht, wenn du willst. Und zwar ist das Lucky von Britney Spears. Wer das Lied kennt, ist ziemlich eingängig, wie eigentlich alle Britney Spears Popsongs. Aber der Text ist schon sehr deep eigentlich. Und Britney Spears ist ja eine sehr troubled Person, eine Person, glaube ich, die auch der sehr viel Scheiße passiert ist. Und ich finde, dieser Song gibt es schon so ein bisschen, wirft schon so seinen Schatten voraus, dass dieser Ruhm, dass das alles nicht das Gelbe vom Ei ist und dass sie das einfach total kaputt macht. Also gibt's basically geht es darum, dass sie total erfolgreich ist, aber halt nachts weint und dass sie einfach allein ist und so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das damals nicht so ernst genommen hat. Jedenfalls habe ich lange drüber nachgedacht, wie mich diese Millennial-Kultur geprägt hat und dass vielleicht gar nicht alles so oberflächlich irgendwie so war. Und damit bin ich jetzt auch fertig mit diesem Blog und kann abgeben an andere Leute und andere Lieder.
So. Ich finde das sehr schön, dass wir jetzt auch Britney Spears mal auf der Liste haben.
Finde ich auch.
Ich kann voller Stolz sagen, ich bin stolzer Besitzer eines Britney Spears T-Shirts, das mir meine Schwester geschenkt hat. Wir können Partnerlook machen. es liegt halt nur sehr tief im Schrank. Ja, aber
kannst du mir das nächste Schrottgeschenk an Weihnachten schenken?
Nein, das verschenke ich nicht. Ist ja kein Schrott.
Aber du trägst es nächstes Jahr.
Ich trage es nächstes Jahr auf der Bühne.
Ja. Deal. Zum Mülltonnen-Tanz. Ich sehe es vor mir, wie du aus der Tonne steigst.
Schicksal. Too lucky.
Alles. So, okay. Ja, hast du nicht gefragt, was
ich wollte? Ich wollte jetzt sagen, ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich das Ganze schneide und dann hätte ich das rausgeschnitten. Aber jetzt
ist das gab so, Applaus.
Jetzt gab Applaus und es ist so grandios. Ja, nächstes Jahr, Ende Mai, Bel Air Festival, ich mache mein Britney Spears Mülltonnen-Ballett. Ich brauche immer noch Leute. Das ist ein Ballett, kann man nicht alleine machen.
Die finden wir. Vorstand verpflichtet.
Benny schüttelt den Kopf, okay. Wenn wir schon so ein bisschen bei Regeln brechen sind, dann mache ich einfach weiter mit meinem.
Ja,
Ich habe den gerade live auf der Bühne gewechselt und jetzt wechsle ich wieder zurück zu meinem ursprünglichen Song, weil es auch ein bisschen reinpasst. Ich setze diesmal auf die Liste von Please, Madam, Lies. Das ist so wieder, was mir Spotify wieder so frisch in den Algorithmus reingespült hat. Und das Lied ist am Anfang so ein bisschen irritierend, ist vielleicht so ein bisschen zu hart, aber weil der Sänger in einem sehr, sehr hohen Stimmlage, sehr, sehr hohen Ton anfängt zu singen. Und das auch im Song immer wieder hin und her wechselt zwischen so einer sehr basslastigen Stimme hin zu diesen sehr hohen Tönen. Was ich eigentlich auch so genial finde, dass man das auch in der Musik sich einfach mal traut oder dass Männer sich einfach mal trauen, mit einer piepsigen Stimme rumzureden. Und das auch gerade in der Musik. Und das weiß nicht, ob das jetzt so 100% zu dem Weinthema passt, aber es ist ein
bisschen schon, finde ich, weil so grundsätzlich, also ich glaube, Michael Jackson wurde ja auch oft sich darüber lustig gemacht, also was stimmlich so, also dass dieses Hohe, und das wurde schon immer mokiert, so würde ich schon.
Und es ist, also es ist immer faszinierend, wenn man so wirklich so dieses Stimmspektrum so komplett ausreizen kann und.
Wie heißt der Sänger, sag nochmal?
Lies, also die Lügen und Please Madam. Oder Madam Please, muss ich nochmal gucken. Also eins von beidem, ihr werdet es finden. Oder ihr hört einfach die Playlist an.
Wieder mal ein Song, den ich nicht kenne. Danke.
Ja, ich kannte den jetzt auch vor zwei Wochen noch nicht.
Fast zwei Wochen.
Aber ja.
Gut, danke.
Dann kommen jetzt...
Wer möchte denn zuerst von euch?
Jetzt mach du mal.
Ja.
Ich habe angegeben, ein schwedisches Volkslied, und zwar Wer kann segeln ohne Wind?
Ich habe mir das angehört und es gibt sehr, sehr viele Versionen davon. Ja. Unter anderem von zwei von der Kelly Family, von Santiano gibt es was. Gibt es so Chorversionen? Hast du da eine Lieblingsversion?
Ja, die von Kinskop. Wir haben die tatsächlich, also wir haben das gesungen, wir haben ein Stück über Astrid Lindgren, stimmt nicht, also ich glaube, es war ihr 100. Geburtstag oder so. Und anlässlich dessen haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen mit Astrid Lindgren. Und da tauchen Figuren aus ihren Büchern aus, da hat sich jeder einfach was ausgesucht. Und die wollen ihr zum Geburtstag gratulieren und sind auf der Suche nach Astrid Lindgren. Und da kommt Hauptbühnenobjekt war ein Bett vom schwedischen Möbelhersteller. Dem wollten wir eigentlich das Stück auch gern verkaufen, aber der hat da leider kein Interesse gehabt. Und das wurde immer mal und da wurde es auch zum Segelboot, und da haben wir das Lied gesungen, und das hat mich einfach sehr berührt, und da musste ich wieder dran denken, und ich habe auch gesagt, das ist ein Lied, das möchte ich gerne, dass das auf meiner Beerdigung gespielt wird. Dass dann alle weinen.
Machen wir so nicht,
ich muss immer diese Version rauszusuchen. Genau, ich muss immer diese Liste auch führen, ne?
Das klingt und am makaber, liebsten hätte ich natürlich, dass es Kinskop es singt, aber wer weiß.
Ich gebe mein Bestes.
Sind so Dinge, über die man auch reden kann, muss, soll.
Ja, und vielleicht über die man auch als Mutter und Tochter, also für uns ist es jetzt irgendwie, es ist ein bisschen komisch, das auf einer Bühne zu erzählen, ja, das vielleicht schon, aber dass wir darüber gesprochen haben, fühlt sich für mich absolut normal und natürlich an. Mhm.
Ich denke auch, weil wenn es so weit irgendwann kommt und du stehst da und denkst, ja, was wollte die Person eigentlich? So, das hat jetzt hier einen Turn genommen, auf jeden Fall.
Genau, jetzt habe ich es gesagt. Und
also wir geben uns Mühe, da eine Version zu finden, die...
Also ja, ich glaube eher wäre es eine Chor-Version oder...
Die sind
oder
auch die schönsten, ja. Persönlich so.
Ich glaub, die erste Version, die mir nämlich rausgespielt worden ist, war von In Extremo. Wo ein paar nette Gitarrenriffs drin sind. Aber ich glaube, das trifft den Kern nicht so ganz.
Und möchtest du das in der deutschen Version oder in der schwedischen Originalversion?
Also, man könnte ja in beiden Sprachen singen. Das fände ich auch.
Ja, das habe ich gesehen. Es gibt Chorversionen, da sind verschiedene Strophen in verschiedenen Sprachen. Genau. Wir finden was.
Wir packen es drauf.
Ja.
Achso, jetzt bin ich noch dran. VET, ich glaube, es wird so gesagt und nicht weht, von Martin Kohlstedt. Und zwar weiß ich nicht, ob ich finde, dass es der beste Song der Welt ist, aber ich war vor anderthalb Jahren auf dem Konzert von Martin Kohlstedt, den ich vorher überhaupt nicht kannte. Es war einfach so, ich bin da sehr spontan und überraschend mitgegangen mit meinem Freund, und der den ganz toll fand, und ich war so, ja, dann auch, also mindestens haben wir einen netten Abend irgendwie. Und ich war so übermannt von dieser Virtuosität, die dieser Mann da auf die Bühne gebracht hat. Es hat mich so unfassbar beeindruckt, weil ich in dem Moment dachte, ich habe verstanden, was diese Wahrhaftigkeit und diese Durchlässigkeit, von der irgendwie gerade im Schauspiel immer gesprochen wird, ja, das irgendwie ein gesamtes Schauspielstudium über, geht es um diese Durchlässigkeit und auch in der Sprechkunst, diese Durchlässigkeit. Keiner weiß so genau, was das eigentlich ist, was das heißt, ob du irgendwie einfach Impulse von außen, von innen zulässt und wie die sich dann äußern und wie weit du dich hingibst und verlierst oder was weiß ich. Und der hat es geschafft, bei diesem Konzert, also kam irgendwie barfuß auf die Bühne, und der arbeitet mit Synthesizern und am Flügel, und zwischendurch erzählt er auch so Geschichten, ist total angenehm. Und dann ist er auf einmal in dieser Musik drin und alles löst sich irgendwie auf und es ist so sehr in diesem Moment wirklich, ich war so komplett geflasht, was mit mir auch gerade passiert, also nicht irgendwie dieses, Musik ergreift mich und ich will tanzen oder so, sondern einfach so dieses, es ist so da und es passiert, in jeder Sekunde passiert es. Und dann beendet er das Stück, manchmal nach einer Minute, manchmal nach 10 Minuten, ich glaube ein Stück hat irgendwie sogar 17 Minuten oder so gedauert. Und dann atmet er so einmal aus und dann sagt er was und er ist wieder so voll, also er ist ansprechbar und erzählt dann die Geschichte, wie er als 8-Jähriger angefangen hat, Klavier zu spielen und gar keinen Bock hatte zu üben und eine Stunde da saß und immer das A gedrückt hat, so ganz stoisch und irgendwann dachte, oh, ist toll. Und dann hat er irgendwann einen Song daraus gemacht und dann kommt in diesem Song irgendwie wirklich so eine Minute lang immer dieses A und in einer Präzision von Abständen und so und dann kommt irgendein anderer Sound dazu und so, wow. Und dieses Konzerterlebnis hat mich so beeindruckt und ich habe null damit gerechnet, dass es mich so mit, deshalb dachte ich, so, der muss jetzt ein bisschen auch mal gepusht werden und das Lied ist toll, ich habe es auch gerne aufgenommen, aber eigentlich muss man ihn live sehen und hören.
Da fällt mir ein, dass wir unseren Tagesspruch nicht aufgelöst haben, von wem es ist, das ist nämlich von Martin Kohlstedt. Und das beschreibt eigentlich so wunderbar genau das, was du jetzt eben erzählt hast. Also er sagt ja wenn ich anfange, mich auf der Bühne wie ein Cowboy zu fühlen, wenn ich nicht mehr für mich spiele, sondern nur um Erwartungen zu bedienen, Abbruch sofort. Und das ist eigentlich genau dieses, was du beschrieben hast, dieses Musik fühlen und mal länger spielen, mal kürzer spielen und aber es ist kein blöder Kalenderspruch. Wir halten uns irgendwie nicht an unsere eigenen Regeln, aber es hat
das wunderbar okay, das ist ein Prozess, Christian. Das ist ein Prozess.
Wir entwickeln uns weiter.
Ich habe kurz überlegt, ob es von Lars Eidinger ist, als ich es vorgelesen habe. Das hätte auch sein können, oder?
Ja.
Mir hat das Abbruch sofort total gut gefallen. Das finde ich total, das ist stark. Abbruch. Ja. Abbruch, das ist auch so, das, ja. Anyway, ich fand aber jedenfalls das Stück, also ich kannte Martin Kohlstedt vorher auch nicht und also der Name kam mir bekannt vor, aber ich dachte, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er anfängt zu singen. Ich habe mir das Stück angehört und war so, wann singt er? Warum singt er nicht? Aber es ist ein total schönes Instrumentalstück und ich kann das gut nachvollziehen. Das ist auch eine Aufnahme, wo man ihn live spielen sieht, aber ich glaube, live Musik generell erleben ist nochmal was komplett anderes. Wir bleiben noch eine Sekunde bei Musik entfernt und greifen diesen Kommentar mit Miley Cyrus aus dem Publikum nur auf. Dein Spitzname war voll lange Miley. Warum? Um Gottes Willen.
Total bescheuert. Irgendwie war das auch so ein Ding. Mein Name, haben mir meine Eltern gesagt, den haben wir gewählt, weil man da nicht so schnell einen Spitznamen draus macht. Beziehungsweise gegen Hanni habe ich mich schnell gewehrt und dann war ich immer Hanna. Und dann kam aber plötzlich in der Oberstufe, weil ich vorwärts wie rückwärts Hanna vorne und hinten mit H geschrieben werde. Und dann gab es diese Rolle Hannah Montana von Miley Cyrus gespielt. Und irgendwer fand es dann witzig, mich Miley zu rufen. Und dann ist diese typische Spitznamendynamik. Man weiß nicht, warum sich dann das eine auf einmal durchsetzt. Aber auf jeden Fall hat mich dann, glaube ich, mein ganzer Jahrgang eine ganze Zeit lang Miley genannt. Und ich habe auch drauf gehört. Also es war irgendwie, erst habe ich mich schon so dagegen gewehrt. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, es macht irgendwie keinen Sinn. Und ich weiß, dass es gerade dann auch im Politik und Wirtschaft LK, da war das so völlig normal. Also da habe ich irgendwie noch drauf gewartet, dass mein Lehrer mich jetzt auch so nennt. Und dann hört es aber irgendwann wieder auf. Also ich habe von meinen Freundinnen dann noch so ein Abi-Shirt bekommen, Hannah Montana on Tour und dann hinten meine Klausurdaten irgendwie drauf. Und dann war es aber vorbei. Also da war eigentlich auch schon der Drops gelutscht. Da hat mich dann schon keiner mehr
Miley genannt. Also es gibt heute niemanden mehr, der...
Nein, zum Glück nicht. Also ich finde es jetzt auch nicht... Ich bin jetzt nicht traurig.
Okay, ich wollte jetzt einerseits sagen, es ist eigentlich so ein wunderbares Beispiel dafür, wie unkreativ Schülerinnen sind. Aber das mit dem Shirt ist eigentlich ganz cool.
Ja, das finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber das waren eben nicht die Leute, die den ins Leben gerufen haben. Die haben das dann nur aufgegriffen.
Die doof und unkreativ, die anderen.
Ja, genau.
Das Beste draus gemacht.
Es gibt für mich noch zwei Punkte, die ich unbedingt ansprechen möchte. Und der eine davon sind eure Lifehacks, die beide ganz toll sind. Und den einen, da freue ich mich besonders drauf, dass wir heute einen Alumnus im Publikum sitzen haben. Der ist nämlich auf eine Art naturheilkundlich. Und da werden die Augen groß da hinten.
Das ist der Moment, wo wir zurückgucken.
Genau, genau. Hanna, der kommt von dir.
Breitwegerig auf Insektenstichen oder kleineren Kratzern als natürliches Pflaster. Und das hilft wirklich. Und breitwegerig, also wie jetzt, wenn ihr heute rausgeht, könnt ihr hier wahrscheinlich gucken. Breitwegerig wächst fast überall irgendwie. Ist dieses bisschen dickere Blatt und so dickädrig auch. Ich kann es gerne später nochmal zeigen, auf der kleinen Kräuterwanderung hier raus. Das funktioniert ganz gut, wenn man den so ein bisschen anreibt und dann mit Spucke auf den frisch gestochenen Stich drauf macht. Das kühlt dann ein bisschen und wirkt lindernd. Es ist super. Und eben dann mit einem kleinen Kind, was dann viel draußen unterwegs ist, habe ich das, also bei mir selbst mache ich das auch, aber bei ihr ist das immer super so, okay, so, dann ist es auch manchmal so ein bisschen vom Kopf einfach, ne? Man hat kein Pflaster, aber breitwegerig drauf und dann hilft es auch noch wirklich.
Hast du es selber entdeckt?
Nee, ich habe eine Kräuterwanderung mal gemacht, das habe ich einer Freundin geschenkt in Trebur und ich dachte so, toll, wir werden raus in die Wälder und Felder und so und ganz viel danach wissen. Das ist das Einzige, was ich mir behalten habe, muss ich auch gestehen, von der Kräuterwanderung. Und ich glaube, wir sind gerade irgendwie die Straße, die dann Richtung Wald langsam geht in Trebur, also gerade so aus dem Ort raus, die sind wir in diesen 2 Stunden lang gelaufen. Weiter sind wir nicht gekommen, weil diese Frau uns alles Mögliche am Wegesrand, also irgendwie wirklich was zwischen den Pflastersteinen wuchs und so meinte, und das ist dieses und jenes und hier. Ah, zu Efeu hat sie auch was gesagt, das weiß ich auch noch. Aber genau, es war so irgendwie, man geht 3 Meter und hat 50 Pflanzen, die bei irgendwas helfen. Fand ich toll. Aber eben dem Breitwegerich habe ich mir gemerkt.
Ey, eine Sache ist hängen geblieben, das ist besser als nächstes, finde ich schon. Ja.
Und vor allem praktisch. Weil
ja, super praktisch. Aber ich würde mir selber nicht zutrauen, es zu erkennen. Also ich nehme das Angebot gerne an und du zeigst mir gleich nochmal breitwegerig draußen.
Und dann
bist du sicher, dass der da wächst?
Hast du schon gesehen? Nein, noch nicht, aber der wächst echt überall. Du erkennst den auch, wenn ich den gleich zeige. Ihr macht dann einfach einen Post noch und dann habt ihr so ein Foto breitwegerig. Dann kann jeder das auch nachmachen.
Oder man googelt das kurz und dann.
Das kann man natürlich
aber
auch.
Aber du bist ja da.
Ich bin ja da.
Da sitzt auch das Fachwissen noch im Publikum teilweise. Also können wir uns nochmal austauschen.
Wir müssen vor allem so unserem Ruf als Kultur-Power-Bildungspodcast.
Power ist neu.
Power-Podcast. Power muss man immer wieder vorsetzen. Oder Turbo. Turbo geht auch.
Power, die Alliteration, die möchte ich behalten. Ohne die möchte ich nicht. Ah. Okay.
Den zweiten Tipp, den ich habe die ganze Zeit überlegt, hatten wir das schon mal? Oder habe ich das woanders?
Nee.
Also,
das kann uns vielleicht unser Publikum sagen. Ich glaube, die kennen den Podcast besser als
wir. Ich glaube ja, aber Judiths Lifehack ist auch grandios.
Also ich habe eine WhatsApp-Gruppe, in der nur ich Mitglied bin. Aber das ist also, Hanna war ganz kurz Mitglied, damit ich diese Gruppe gründen konnte. Die habe ich dann wieder rausgeschmissen, darauf kam, klingelte das Telefon. Hä, was soll das? Was war das? Und ich, ja, ich brauche das ja für diese Gruppe. Und alles, was mir so begegnet, sei es ein Schnittmuster, sei es ein Ausflugstipp, ein Rezept oder sonst was ich behalten will, das schicke ich mir dann selbst in meine Gruppe, die Eigensinn heißt, und da finde ich es dann wieder.
Das ist so schön. Mhm. Man könnte auch einfach eine Notiz aufmachen, aber ich finde, WhatsApp macht man ja sowieso ständig auf, meist. Also die Leute, die...
Ja. Ich bin am Überlegen, hatten wir das schon mal? Nee?
Ich glaube auch
nicht. Die Steilzeit-Ultras schütteln mit dem Kopf, also.
Das ist total schön. Also gerade auch der Gruppenname, da kann jeder ja mal für sich überlegen, wie er seine Gruppe mit sich selbst nennen würde. Und die kreativsten Ideen uns nochmal zukommen lassen.
Und überlegt euch.
Gewinnen dann die Blume.
Ja, das ist super.
Genau.
Und überlegt euch, mit wem ihr diese Gruppe gründet und wen ihr dann da rausschmeißen könnt, ohne dass da irgendwie.
Kommentarlos.
Ja, genau, oder so. Genau. Also nachtragende Menschen sollte man nicht nehmen.
Sehr schön. Also das fand ich auch sehr gut. Ich habe das heute benutzt, aber nicht als Gruppe, sondern ich habe bei WhatsApp kann man sich auch selber eine Nachricht schreiben. Das heißt dann irgendwie du. Also wenn ich du eingebe ins Suchfeld, wird mir meine eigene Nummer angezeigt. Das ist quasi so, aber ich finde das nicht so schön wie das mit der Gruppe, weil dann hat man einen Namen, man kann ein Bild einrichten.
kann man die Gruppenbeschreibung ändern und sich da auch mal was hinterlassen.
Also ja, genau, dann kannst du die Gruppenbeschreibung ändern. Kannst dich selbst abstimmen lassen. Verschiedene. Soll ich das machen?
Hui. Genau.
Vielleicht merkst du den Ausbau, finde ich.
Ich sehe da Potenzial. Und der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist der bereute Einkauf. Weil es mich interessiert und weil was für uns bei rausspringt.
Ja.
Schenke. Ich halte es mal bereit und du erzählst. Ach so. Dann kannst du es zu dem Zeitpunkt rausholen, wenn es dir angemessen erscheint.
Also es kann sogar sein, dass es die gemeinsame, waren wir da zusammen auf Freizeit? Also ich war wieder auf Freizeit, ich habe das wirklich schon öfters gemacht, in Südfrankreich und habe auch durchgesetzt, dass wir nach Usès oder nach Usé, wie man es auch ausspricht, auf den Markt gehen, weil ich den sehr liebe, obwohl das schon eine ganze Strecke entfernt war von dem Campingplatz, wo wir waren. Und es war in der zweiten Hälfte dieser Freizeit und am Ende der Freizeit gibt es ja immer noch mal ein großartiges Fest, manchmal mit Spielen wie Wetten, dass oder Ähnlichem. Und da gibt es auch immer was Besonderes zu essen. Und dann war auf diesem Markt, so auf dem Hochheimer Markt habe ich es dann später auch gesehen, jemand, der die großartigsten Gebilde aus Rohkost gemacht hat mit so einem Schneider. Und das ging ganz einfach und es war großartig. Und ich dachte, das wird das Buffet am letzten Abend doch wirklich bezaubern und das wird das Highlight sein. Und ich habe mich tatsächlich, also es ist wirklich einige Jahre jetzt her, es ist nicht der unnütze, also ich habe danach immer noch unnütze Dinge gekauft, das kann ich ganz gut, aber ich konnte mich bis jetzt nicht davon trennen, aber heute ist der Tag gekommen, wo ich mich von diesem wunderbaren Gerät hier trennen werde.
Ist das ein Juliette?
Denn hast du dir schon immer gewünscht, was du dir schon immer gewünscht hast, Stella.
Nein. Genau. Oh mein Gott.
Ich glaube, der diese Vorführung gemacht hat.
Ich dachte, das ist jetzt so ein nicer Dice.
Monatelang dafür geübt haben. Also bei mir war das alles nur schrecklich aus.
Toll. Meine Buffets werden so viel mehr tolle Sachen haben.
Na toll. Also ich finde, dann zur Premiere vom Müllton Ballett gibt es noch ein Buffet mit...
Gibt es nur so Julienne-Streifen.
Ich bin einerseits froh, weil das ein Gerät ist oder ein Ding, das nicht in die Steilzeit-Geschenkebox wandert. Weil ich glaube, das ist schon, ich werde es auch heute, glaube ich, nicht mehr in die Hände kriegen. Aber es ist schön, wenn es bei dir gut aufgehoben ist.
Krass, einfach.
Aber dann habe ich doch noch was für dich. Ich habe immer was vorbereitet. Also du hast ja eben schon bemängelt, dass ihr die Kalendersprüche nicht mehr, dass ihr das nicht mehr konsequent durchzieht. Und in Freiburg, ich kann nicht genau sagen, ob es in Rüsselsheim vielleicht auch so ist, aber in Freiburg nehmen diese Verschenkekisten total überhand. Das ist wirklich furchtbar. Und ich denke immer so, ach, was stellen die Leute ihren Müll auf die Straße? Aber mit dem Blick in eine Verschenkebox sah ich diesen schönen kleinen Lebensweisheiten-Block und dachte, ach, den bringe ich doch mit. Das ist doch ein wunderbares Geschenk.
Ist das schön. Kannst du mal probehalber einen vorlesen?
Der langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel herumirrt. Weisheit aus Deutschland.
Der Zusatz macht so was. Schön. Ich sehe schon, das sind Geschenke mit Sinn und
Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, diese Sprüche auch irgendwie rauszufinden. Also diejenigen, die den Podcast kennen, das passiert tatsächlich teilweise erst irgendwie ein paar Minuten davor.
Es gibt verschiedene Herangehensweisen an diese Kategorie.
Aber es ist so, wir leben in der Zukunft. Wir haben das Internet und es gibt keine anständige Internetseite, die dir nur so Sprüche raushaut. Und das ist... Deswegen, wir gehen jetzt analog.
Ja, auch, aber ich möchte auch demnächst das nochmal mit ChatGPT probieren.
Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Weißt du, was das Schöne ist? Die Seiten sind doppelt bedruckt.
Ja, wir haben auch für immer
tolle Bilder. Da war eben... Oh,
ja. Oh. Oh, wenn ihr fast so gut wie Fritz Limo.
Fritz.
Das ist hier voll der Product Placement Podcast geworden.
Warum haben wir eigentlich keinen Podcast? Wir könnten ja so reich damit werden.
Naja, das kann ja noch kommen.
Überlegt euch das mal. Ihr könntet das auch remote machen. Ihr könntet so, das wäre ein Knaller.
Was heißt das?
So ein Theater, Tochter, Mutter, Theater, irgendwas. Wir denken uns aber Titel aus.
Ich weiß gar nicht, Moritz, wie war das? Was ist der tollste Podcast, wo man am besten bei einschläft oder so?
Nein.
Irgendwie sowas.
Dieses Label hätten wir auf gar keinen Fall.
Nee, das wäre super interessant. Wir konzipieren euch da was.
Okay. Ach, schön. Siehst du, ein Netzwerk in Rüsselsheim, schon wieder was Neues entstanden.
Wir unterstützen euch mit allem.
Wir haben die Mittel.
Genau.
Und ich möchte jetzt aber übrigens, der Freund ist einer, der alles von dir weiß und der dich trotzdem liebt.
Oh. Sind auch teilweise fiese Sachen drin. um diese Kategorie, die eigentlich nicht nur Schrottgeschenk heißt, sondern auch bereuter Einkauf, noch abzuschließen. Hanna, möchtest du die Geschichte noch erzählen? Was hast du dir nachsenden lassen aus deinem Umzug?
Ich wollte so einen Nachsendeantrag
was
stellen.
Ist das? Kannst du
mir sagen? Also wenn man umzieht, dann gibt es ja verschiedenste Anbieter? Nein, also Institutionen, Anbieter und so, die noch irgendwie die alte Adresse haben. Und dann kommt für ein halbes Jahr die Post, die an die alte Adresse geht, an die neue Adresse automatisch. Das kann man einrichten bei der Post. Kostet, wie ich später erfahren habe, so um die 20 Euro. 20 bis maximal 25 Euro. So, und ich in so einer typischen Stresssituation zwischen irgendwie Umzug und alles gerade hier so wieder organisieren, dachte ich so, shit, ich muss noch diesen Nachsendeantrag schnell stellen, gegoogelt und auf den ersten Link geklickt, den mir Google anzeigt, ja, und das war dann eben ein Betrug und dann habe ich 70 Euro für den Nachsendeantrag bezahlt, was mir irgendwie auch plausibel erschien. Und dann hat sich halt später rausgestellt, als ich gesagt habe, oh, schon, aber habe ich so 70 Euro für so einen Nachsendeantrag und so? War das nicht mal früher günstiger? Also ich bin oft umgezogen, deshalb dachte ich so, die haben aber ganz schön angezogen. Und dann stellte sich eben in dieser Unterhaltung raus, hä, wieso 70 Euro? Nein, ich habe für meinen nur 24 gezahlt. Ja, und dann habe ich halt bemerkt, okay, die stellen zwar den Nachsendeantrag, das haben die schon gemacht, immerhin meine Post kam an dann. Aber ich habe eben 70 Euro statt dann den 24 gezahlt.
Boah, das ist hart.
Ja, und das, weil ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, eine Sekunde länger nachgedacht und nochmal kurz nachschaut, nochmal bei Google in die Suche rein und mal gucken, was der zweite Link ist. Ja? Vielleicht wäre es dann nicht schief gegangen.
Gibt es bestimmt auch einen passenden Tagesspruch dazu zum Nachdenken. Ja, nicht, dass du ihn jetzt suchen. Sind wir noch morgen hier.
Na, nimm den, es passt sicher.
Es ist besser, geliebt und verloren zu haben, als niemals geliebt zu haben.
Ja, seht ihr?
So, ist das der Abschluss, Tagesabschluss?
Nee, ich habe tatsächlich eine Sache noch aus dem Fragebogen, aber das war wieder so ein Moment, wo ich wirklich mich gefreut habe, die Arme in die Luft geworfen habe, weil das eigentlich wieder, es ist so ein bisschen Situationskomik in meinem Kopf. Auf die Frage, wenn ich groß werde, hat Judith geschrieben, dann wird sie sich das Kind in sich bewahren. Finde ich sehr idealistisch. Gefolgt von einem sehr pragmatischen von Hanna, dann werde ich Excel beherrschen. Das möchte ich mal an dieser Stelle.
Aussagekräftig für unsere Generation, glaube ich.
Die ganze Welt funktioniert nur dank Excel. Das muss man das.
Können wir so stehen lassen. Und Tagesspruch.
Also, ich weiß nicht, eine Sache, wir haben noch, also normalerweise, das hatten wir lange Zeit jetzt nicht mehr im Podcast gehabt. Manche Menschen waren so ein bisschen froh drüber. Wir bieten ja unseren Gästen und Gästinnen immer noch mal die Möglichkeit,
was loszuwerden.
Etwas selbst mitzubringen, eigenes Thema. Wir haben jetzt über euch gesprochen viel. Habt ihr einen Gastkommentar dabei? Oder fällt euch spontan noch ein Gastkommentar ein?
Jetzt habt ihr die Bühne. Wir sind ja hier in Safe Space quasi. Ihr könnt ja alles.
Den anderen 80 Leuten und, und die Tausende, die zuhören. Ihr habt geschrieben, dass das rausgefallen ist.
Ich habe
nein.
Wir hätten... Ich habe geschrieben, es ist optional.
Ja, und du hast nein, du hast nicht geschrieben, einfach optional. Du hast geschrieben, wenn ihr etwas habt, was ihr ganz dringend loswerden wollt.
Ja, genau. Und habt ihr was? Dann ist auch noch.
Okay, dann ist.
Hast du noch was, Christian? Mir kommt das so vor.
Nee, ich hab jetzt gehofft, weil beim letzten Mal bei Rüdi, der dann nach der Aufnahme gesagt hat, er war eigentlich ganz glücklich, dass er nichts vorbereitet hatte. Aber gut, es wäre jetzt die Möglichkeit gewesen.
Ja, dann. Also wir können im Grunde genommen alles kommentieren. Wenn du uns lässt, reden wir die nächste Stunde durch.
Ja, das ist... ansonsten, ich weiß nicht, ich könnte einen Werbeblock machen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, und...
Ich hätte zumindest eine Sache gehabt, aber die ist erst im nächsten Jahr. Und ansonsten hätte ich auch noch was, was jetzt auch morgen noch ist, aber das schneiden wir aus.
Ja, das was morgen raus. Ist, das habe ich auch im Kopf. Das, was im nächsten Jahr ist, das überrascht mich.
Das hoffe ich ehrlich gesagt nicht.
Ach so, die Sache, okay. Nee, gut, dann
Fang, do it.
Ja, ich bin am Überlegen, wie. Das ist, glaube ich, die Stelle, die ich dann draus cut. Nee. Okay, Werbeblock. Normaler, ihr kennt es, also die aufmerksamen ZuhörerInnen kennen das alle aus dem Podcast. Meine wunderbare, immer noch nicht komplett einstudierte Abschlusssequenz mit, wer wir überhaupt sind, warum wir das machen können. Wir sind Sturmfrei e.V. und wir sind ein wunderbarer junger Kunst- und Kulturverein, der coole Projekte macht, sich coole Leute auf eine Bühne in den kleinen Festungshof holt. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, könnt ihr natürlich gerne spenden, ihr könnt Mitglied werden, ihr könnt wunderbare Ideen an uns rantragen, ihr könnt mitmachen, das ist der Termin morgen. Wir sind noch mit einer weiteren Veranstaltung im Kultursommer vertreten, morgen auch hier in der Festung, ein paar Räume weiter in den Ausstellungsräumen des Museums, machen wir in Kooperation mit dem Stadt- und Industriemuseum einen Poetry Science Slam PowerPoint Karaoke mit es gibt was zu gewinnen, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Also wir feiern die Schönheit des gesprochenen Wortes. Kommt morgen gerne vorbei, morgen Abend, 19 Uhr Beginn, ins Museum, in den Keller, Südflügel, Untergeschoss. Da sehen wir uns auf jeden Fall wieder.
Man muss nichts können, außer lesen.
Genau. Und es gibt was zu gewinnen. Was praktisch ist und praktisch.
Man kann zum Beispiel ein Poesiealbum raussuchen oder ein Tagebuch von früher.
Oder so ein Sprüchekalender.
Genau, alles geht. Und wie gesagt, PowerPoint-Karaoke für den größten Notfall.
Genau. Genau, und die Sache im nächsten Jahr? Die
Sache im nächsten Jahr, das haben wir hoffentlich alle schon auf dem Schirm, ist das Bel Air Festival, das im nächsten Jahr vom 28. Mai bis zum 1. Juni stattfindet. Das stimmt, richtig?
Ja.
Genau. 5 Tage bespielen wir wieder Rüsselsheims Innenstadt und vor allem, oder unter anderem auch den Landungsplatz, aber vor allem auch wirklich die Innenstadt und die städtischen Plätze und Straßen mit Performances und Konzerten und allem Möglichen, was uns noch so einfällt, unter anderem Mülltonnenballett und mit Christian im Britney-Shirt. Genau, alles kostenfrei. Termin haben hoffentlich sich alle schon hinter die Ohren geschrieben. Und haben wir noch was?
Ich finde es so schön, also ich versuche mir so ein leichtes Image als Performance-Künstler irgendwie auf die Beine zu stellen. Jetzt kommt Britney und Mülltonnen.
Also, das kann ein Vibe sein.
Nee, finde ich mega. Ja.
Genau, das war der Werbeblock.
Das war der Werbeblock.
Dann steigen wir jetzt hier akut ein ins Outro quasi.
Ins Outro, beziehungsweise auch in die Danksagungen, weil Steilzeit ist ein Projekt, das nicht nur, oder was nicht nur ganz mit uns beiden läuft, sondern da sind viele Leute hinten dran. Deswegen können wir jetzt mal so diese merkwürdige Applausrunde durchgehen. Erstmal ein großes Dankeschön an Benny Hartfall, den ich da jetzt sehe, der unsere wunderbaren... der unsere wunderbaren Jingles, Intro, Outro gestaltet hat und mittlerweile zu unserem, glaub, Schattenproduzenten irgendwie forciert ist. Und wir haben es gehört, also vieles, es fängt auch noch an zu regnen, wunderbar. Weiterer Dank geht an Michael Schmidt, der sitzt wo?
Steht
der rennt hier gerade rum.
Mit der Kamera
ganz hinten mit der Kamera, der unsere wunderbaren Fotos gemacht hat. Weiteres Dankeschön für jemanden, der leider heute nicht da sein kann, weil verhindert oder woanders unterwegs. Das ist Thomas Marutschke, der unser wunderbares Stallzeit-Logo gestaltet hat. Ein großes Dankeschön an Kultur 123, an die gesamte Technik, die den Abend hier heute ermöglicht hat. Das war nicht abgesprochen. Und dann geht natürlich ein großer Dank raus an die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, an die Förderreihe Kulturmut und an die Stadt Rüsselsheim, die uns mit der freundlichen Unterstützung mit Geld und dann nochmal Geld überhaupt uns die ganze Produktion auch ermöglicht haben und auch über weitere Staffeln das noch weiter fortführen werden. Da können wir auch nochmal applaudieren. Genau. Dann natürlich ein Dankeschön an Stella Lorenz, die beste Co-Moderatorin, die man sich wünschen kann.
Right back at you. Danke an Christian, der überhaupt ohne den dieser Podcast einfach gar nicht existieren würde. Danke für deine Überzeugungsarbeit, mich hier mit ins Boot zu holen. Das ist fantastisch mit dir. Thank you. Das klang ironischer, als es sollte. Es ist wirklich
war sehr, sehr, sehr überzeugend. Genau. Vielen Dank an euch, dass ihr heute da wart.
Und an das gesamte...
Und dass ihr auch zuhört und jetzt euch auch selber applaudiert. Und den größten Applaus, den wünsche ich mir jetzt für unsere beiden wunderbaren Gästinnen heute an Judith Kehler-Werum und Hanna Werum.
Für euch. Er hilft euch.
Und machen wir das jetzt? Ja, ich habe gedacht, wir wurden als Theatermacherin angekündigt jetzt auch.
Vielen Dank. Vielen Dank euch.
Dankeschön.
Genau. Ja, dann kommt gut nach Hause. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend noch. Wer sich uns anschließen will, also ich persönlich würde jetzt nochmal auch so ein bisschen ausklangtechnisch mich in die Innenstadt begeben, wer sich da dranhängen möchte. Feel free.
Genau. Und wir sind auch noch ein bisschen hier.
Wenn ihr noch Fragen habt, auch an alle anderen unsere.
Wer den Breitwegericht noch sehen möchte.
Genau.
Oh ja, genau.
Oder noch ein paar Sprüche aus dem Kalender hören wollt, das kriegen wir alles noch hin.
Trink doch eine kühle Fritz.
Genau. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Lasst euch von unserem wunderbaren Stallzeit-Outro nach draußen spielen. Bleibt noch ein bisschen hier. Führt wunderbare Gespräche und wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf dieser Bühne. Vielleicht auch dieses Jahr nochmal woanders.
In der Stadt, im Gutsier, genau. Egal wo. Wir sind da für euch. Wunderbar. Oder digital. Macht's gut!
Jetzt gehen wir.
Ich bin so dankbar für diesen Julien Schneider. Wirklich.